nehmen. Ich weiß, dass ihr euch lieb habt und dass Gott euch lieb hat. Wir sind Lieblinge Gottes. Praise Gott. Wir werden von Gott geliebt, von Gott getragen, von Gott geführt. Mein Thema heute Morgen ist, Gott braucht dich für seine Ernte. Gott braucht dich für seine Arbeit. Gott braucht dich für seinen Dienst. Es gibt noch so viel im Reich Gottes zu tun. So, ich mache dir Mut. Ich möchte zuerst einmal zu Beginn ein Bibelwort lesen aus Matthäus Kapitel 9. Matthäus Kapitel 9, Vers 35. Jesus ging umher in alle Städte und Märkte, lehrte in ihren Schulen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte allerlei Seuche und allerlei Krankheit im Volke. Und da er das Volk sah, jammerte es ihn desselben. Denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Und da sprach er zu seinen Jüngern, und das will der Herr auch heute Morgen tun, zu dir sprechen. Und ich bete, dass der Heilige Geist zu dir und zu mir und zu uns allen spricht. Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Vater, ich bitte jetzt heute Morgen, dass du Menschen auferweckst, dass du Menschen bewegst, dass du Menschen motivierst, dass du Menschen inspirierst, heute Morgen in deine große Ernte einzubringen. Es ist Herbst, es ist Erntezeit. Und wenn wir nicht aufpassen, wird der Teufel das alles ernten. Deshalb, wir möchten dem Feind nichts überlassen. Wir möchten, Jesus, deine Ernte einbringen. Dein Werk soll nicht vergeblich gewesen sein. Du sollst nicht umsonst gestorben sein, Herr Jesus. Deshalb, ich bitte dich um Salbung und Gnade zum Reden und um Gnade zum Hören. Vater, übernimm du diesen Gottesdienst jetzt. Amen. Gott braucht dich. Amen. Gott braucht mich. Gott braucht uns, jeden einzelnen von uns. Wir werden von Gott gebraucht. Und es ist so wichtig, dass wir uns gebrauchen lassen. Aber bevor ich die Botschaft bringe, die Gott auf mein Herz gelegt hat, es wird wahrscheinlich eine provokative Botschaft sein. Ich bin selber herausgefordert worden, als ich mich vorbereitete, habe gedacht, warum kann ich die Botschaft nicht gestern schon predigen? Ich hätte am liebsten gestern schon die Botschaft gepredigt, die ich heute bringe. Es hat bei mir gekocht und ich denke, dass es ein bisschen gar geworden ist auch, das, was Gott auf mein Herz gelegt hat. Aber zuerst einmal, ich lade euch herzlich ein für heute Abend. Heute Abend möchte ich alle eigentlich einladen. Eigentlich ist es nur Gemeinde Bibelschule, da werden wir das Material ausgeben. Aber Gott hat mir auch eine Botschaft gegeben. Bevor ich das auf das Material eingehe, und da ist unheimlich viel in diesem Material vom Johannes-Evangelium, da steckt sehr viel Sprengstoff drin. Weißt du, da spürst du die Seele Jesu. Und als ich so das Material durchging, kam eine Botschaft zu mir, und die möchte ich heute Abend, also heute 19 Uhr, wenn wir zur Gemeinde Bibelschule kommen, aber andere sind auch eingeladen, die können am Rand sitzen, zuhören, wenn du nicht teilnimmst. Der Dienst Jesu, Jesus will dir dienen. Im Johannesevangelium, in den Evangelien hat Jesus gedient, und wir haben auch hier gelesen, er zog umher, predigte auf ihren Märkten, heilte allerlei Seuche. Der Herr war so gut, und der Herr will gut zu uns sein. Und ich möchte, dass du die Güte Gottes heute Abend noch mit nach Hause nimmst. Und während die anderen ihr Material mit nach Hause nehmen, du darfst deine Botschaft mit nach Hause nehmen. Gott will dir dienen. Jesus will dir dienen. Er ist ein Diener gewesen. Durch die ganzen Evangelien, wenn du jetzt die durchgehst, du wirst feststellen, er war ein Diener. Er diente den Menschen, wusch die Füße und tröstete die Menschen, heilte die Menschen, befreite die Menschen. Er macht nur Gutes. Und dann sagt er, die Ernte ist groß, da gibt es noch viel mehr zu tun. Gibt es doch viel mehr Arbeit. Schau deine Nachbarn an, deine Freunde, deine Bekannten. Die schlucken halbe Apotheke. Die machen alles Mögliche und sind doch nicht heil und gesund. Die Leute siechen dahin. Er sah die Leute, wie sie dahin siechen, wie sie verschmachten. Die waren wie Schafe ohne Hirten. Die gehen in die Kirche und kommen wieder genauso raus, wie sie gekommen sind. Da verändert sich nichts. Der Herr sagt, wir brauchen Arbeiter, die geistgesalbt sind, geisterfüllt sind, die inspiriert sind, die motiviert sind, die das volle Evangelium predigen. Und ich fühle einen Auftrag vom Herrn, dass wir hier als Gemeinde, jeder Einzelne von uns, einen Heilungsdienst hat, einen Befreiungsdienst hat. Wir sollen auf Kranke die Hände legen, wir sollen im Namen Jesu Teufel austreiben, nicht warten, bis da ein Spezialist von woher kommt. Du und ich, wir sind seine Botschafter. Und wir sind Botschafter in Christi Stadt. Wir haben einen Auftrag. Deshalb, heute Abend werden wir das Evangelium so durchmachen. Du kannst noch mitnehmen, du kannst immer noch was lernen. Es gibt noch so viel zu lernen im Reich Gottes. Und deshalb, wenn du nicht an dieser Bibelschule teilnimmst, aber die teilnehmen, die werden sowieso kommen und ihr Material abholen, aber du kannst an der Botschaft teilnehmen und die ist umsonst. Preis Gott. Dann möchte ich dich noch herzlich einladen für Mittwoch. Breche mit dem passiven Geist. Weißt du, wir können nichts machen. Wir sind aufgegeben, wir sind hoffnungslos. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben. Hör auf mit deiner Passivität, mit deiner Tatenlosigkeit. Sich gehen lassen, sich aufgeben. Christen geben sich nie auf. Die geben sich nicht auf. Also, breche mit dem passiven Geist, das musst du machen. Du musst einfach dem Teufel widerstehen und sagen, Schluss damit. Lass uns das Buch zumachen und lass uns was Gutes denken. Also ich denke nie negativ, ich versuche es. Ich habe so viel Negatives, wenn ich anfangen würde zu denken, wüsste ich gar nicht mehr, wo ich anfangen soll. Also ich habe eine ganze Menge an negativen Sachen, was ich durchdenken muss. Aber ich sage nein, ich lebe, weil Jesus in mir lebt. Und ich bin stark, weil Jesus in mir ist, der mir Kraft gibt. Und ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. So, breche mit dem passiven Geist. Dann am Freitag, 19 Uhr, durchbreche deine geistlichen Hindernisse. Oh, der Teufel baut überall Mauern. Wir haben gestern Versiegelung gehabt. Wir haben gestern für Menschen gebetet. Das kannst du im Internet nachhören noch. Oder vielleicht auf eine CD, wenn du willst. Aber, weißt du, der Teufel versucht dir immer so ein Knüppel vor die Füße zu werfen. Dass du ja fällst, dass du ja stolperst, dass du ja verzweifelst. Durchbreche deine Hindernisse, deine geistlichen Hindernisse. Nicht die normalen Hindernisse, die in deinem Leben da sind. Ich habe kein Geld. Oder ich bin schwach. Oder ich kann das nicht. Nein, die natürlichen Hindernisse, die sind nicht die wahren Hindernisse. Die wahren Hindernisse sind die geistlichen Hindernisse. Die geistigen Hindernisse. Die seelischen Hindernisse. Das sind die wahren Hindernisse. Die müssen wir durchbrechen im Namen Jesu. Die Hindernisse, die im Kopf entstehen oder im Bauch entstehen oder was weiß ich, wo die entstehen. Diese Hindernisse müssen wir durchbrechen im Namen Jesu. Und dass wir sagen, der Herr lebt. Warum soll ich nicht leben? Wenn der Herr sich das leisten kann, kann ich auch als sein Knecht und Diener leisten, wenn gute Tage zu sehen und versetzt an himmlische Örter sein. So, durchbreche die geistlichen Hindernisse am Samstag, 19 Uhr, wie man Krisenzeiten erfolgreich überlebt. Und in 40 Jahren habe ich schon eine ganze Menge an Krisenzeiten durchgemacht und ich weiß, dir ein paar Tipps weiterzugeben, wie man das überlebt. Und eigentlich das Rezept ist so einfach. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. So einfach geht es. Du musst nur aufstehen, dich aufrappeln und sagen, ich kann nicht stehen, aber ich werde stehen im Namen Jesu. Und du wirst sehen, was dann passiert. Und dann nächsten Sonntag, wie wird man mutig und stark? Wir sind alles Feiglinge. Und Schwächlinge. Und ich möchte dich anpowern. Ich weiß nicht, wie man das macht, aber mit Gottes Hilfe wird man das irgendwie schaffen, dass man sich gegenseitig anpowert. Sich miteinander hochschaukeln. Deshalb geht man in den Gottesdienst, dass man sich gegenseitig hochschaukelt. Der erzählt ein Zeugnis, der gibt ein Gebet, der singt ein Lied, der macht irgendetwas. Und wir haben das Wort der Ermutigung. Und ich freue mich eigentlich über die Worte der Ermutigung. Und es läuft sehr gut. Und übrigens, weil wir schon beim Wort der Ermutigung sind, wenn wir so 10 Ermutigungen zusammen haben, dann werden wir eine CD machen und das kannst du nochmals selber anhören, wie du gesprochen hast. Und das nächste Mal, das geht ja weiter, die Ermutigungen hören nicht auf. Wir sollen uns gegenseitig ermutigen, Geschwister. Und genau das ist, was Gott mir gezeigt hat. Deshalb diese Tage, jeden Freitag, wir wollen uns gegenseitig ermutigen. Und ich mache dir Mut, ermutige andere Menschen, nicht entmutigen, das macht der Teufel. Und dem musst nicht dienen. Und du musst nichts für den Teufel tun. Du hast so viel, andere Menschen zu ermutigen. Also, lass dir ein Wort der Ermutigung schenken und dann kommst du zu mir und sagst, Gott hat zu mir gesprochen, ich will jemand ermutigen. Und du weißt vielleicht niemand, wen du jetzt gerade ermutigen könntest, aber vielleicht sprichst du hier und erzählst und dann hören die Leute nicht nur hier, sondern auch im Internet und Tausende hören das. Tausende. Und du ermutigst Tausende. Du bist Segen für Tausende. Deshalb, ich will dich segnen tausendfach. Wenn Gott dich segnet, irgendwo in einer Sache, in einem Bereich, dann bist du tausendfach ein Segen. Tausendfach. Also, und wer weiß, wo was hängen bleibt. Okay, das sind so Bekanntmachungen. Schaut auf den Einladungszettel, was alles noch da drauf ist. Sind gute Sachen drauf. Wir tun nur gute Arbeit. Wir dienen Gott. Dein Leben ist Saat und Ernte, also wir dienen mit den Gaben, die wir haben. Wir dienen Gott nicht mit den Gaben, die wir nicht haben. Da würden wir uns verausgaben. Aber das, was wir können, was wir haben, was uns liegt, was uns Freude macht, da machen wir das Beste draus. Und wir reifen dabei. Indem wir Gott dienen, wir reifen, unser Horizont wird erweitert, unsere Zelte werden erweitert, unser Arbeitsfeld wird erweitert. Also wir dienen mit dem, was Gott uns geschenkt hat. Eine Tatsache ist, dass wir alle gerne ernten, am liebsten da, wo wir nicht gesät haben, wo wir nicht gearbeitet haben, das ist normal. Aber das ist auch der liebe Gott so. Der erntet auch, wo er nicht gesät hat und nicht gepflanzt hat. Er gibt uns Gaben und Talente. Und mit diesen Gaben und Talente sollen wir unser Leben einsetzen. Und deshalb, die Ernte ist groß. Ernte ist eine schöne Zeit. Also ich bin immer gerne beim Ernten, wenn man so Äpfel pflückt, Kirschen, Nüsse, was auch immer ist. Oder auf dem Feld Getreide einbringt. Da sieht man, das ist gewachsen. Weißt du, beim Sehen siehst du überhaupt nichts. Da gibst du und investierst du und machst du und tust, da siehst du nichts. Aber beim Ernten, da kommt was raus. Und da sagst du, guck mal, was dieses Jahr alles gewachsen ist. Die Bibel spricht sehr viel von der Ernte. Die Ernte ist groß, sagt der Herr selbst. Auch im Reich Gottes wird geerntet. Und ich denke, dass jetzt wir in der Endzeit leben, das ist Erntezeit. Die Endzeit ist Erntezeit. Überall kocht's und brodelt's in der Welt. Du kannst hinschauen, wo du willst. Leute sind verunsichert, verängstigt. Ernte ist eine bestimmte Zeit, Ernte ist nicht immer. Ernte kann man sich nicht raussuchen. Ich weiß, wenn man so in Weinlese geht und Weintrauben erntet, da wird festgelegt, an diesem Tag wird diese Sorte, Weinsorte geerntet und diese Sorte wird an dem und dem Tag geerntet. Und du kannst nicht jeden Tag ernten, wenn du möchtest, sondern das sind festgelegte Zeiten. Ernte ist immer eine kurze Zeit, das muss schnell gehen, da siehst du schon dunkle Wolken am Horizont, wenn Erntezeit ist, wenn Heu eingebracht wird. Also ich bin auf dem Land groß geworden, ich weiß, wie das funktioniert. Wir müssen schnell uns sputen, wir müssen alles dreinsetzen, jetzt muss das Heu noch, bevor der Regen kommt. Und meistens, wir ernten immer kurz bevor die Katastrophe kommt. Immer dann kurz davor. Ist eine sehr aufregende Zeit, die Erntezeit. Ist die Zeit der größten Aktivität. Deshalb sagt Jesus, die Ernte ist groß, aber wenige Leute sind da, die aktiv sind. In der Erntezeit ist keine Zeit, sich zum Vergnügen, zu sich zu amüsieren oder sonst irgendwas so nebenbei zu machen. Da muss man sich konzentrieren auf das Wesentliche. Erntezeit ist eine harte Arbeit. Denk nur an die Mähdrescher. Heute erleichtert uns die Technik so vieles. Aber früher mit der Sense und beim Dreschflegel und mit der Putzmühle, wenn man geerntet hat, es war nicht einfach. So, auch Gottes Ernte muss eingebracht werden. Gestern haben wir von der Versiegelung gehabt. Gott hat uns nicht umsonst errettet, nicht umsonst geheilt, nicht umsonst gesegnet, nicht umsonst in dieser Welt hier leben lassen. Du bist nicht durch Zufall hier in Deutschland und Westeuropa oder in der westlichen Welt. Gott hat einen Plan für dich. Gott hat einen Plan für dich, für sein Reich. Dein Reich komme, beten wir im Vater Unser. Wir sind auf die Vollendung angelegt, dass wir mit Paulus sagen können, ich habe den Glauben gehalten, ich habe den Lauf vollendet, ich habe das Werk getan, was mir aufgetragen war und ich war fleißig. Weißt du, wenn eines Tages du vor dem Heiland stehst, solltest du nichts zu beweinen haben, zu beklagen haben. Ich habe getan, was ich konnte. Und genau das ist es. Lasst unseren Lauf vollenden, wozu wir berufen sind. Wer in Gottes Erntezeit mitarbeiten will, jetzt werde ich ein paar Sachen sagen, wie wichtig es ist. Jesus sagt, bittet der Arbeiter für meine Ernte. Nicht für deine und unsere Ernte, sondern für seine Ernte. Und da muss man nach Gottes Methode ernten. Er sagt, wo die Früchte wachsen. Er sagt, welche Früchte er ernten möchte. Er bestimmt es, wie die Früchte geerntet werden. Ob sie handgepflückt werden oder wie sie aufgenommen werden. Weißt du, die Ernte muss nach der Methode und Arbeitsweise und Prinzipien Gottes eingebracht werden. Gott will keine sauren Früchte haben. Die müssen noch ein bisschen hängen und reifen. Gott will gute Früchte haben, reife Früchte haben. Deshalb, die Ernte ist reif. Wir sollten nicht ein unreifes Getreide ernten. Deshalb ist der Augenblick des Erntens sehr wichtig. Gott will die Auserwählten ernten. Deshalb, Geschwister, wenn wir heute nachdenken, was ist die Ernte? Wir würden uns verausgaben, wenn wir alle die ganze Welt in den Himmel bringen möchten. Nein, unser Auftrag ist nicht, den ganzen Himmel oder die ganze Welt in den Himmel zu bringen. Nein, unser Auftrag ist, die Auserwählten Gottes zu finden. Wo sind die Früchte, die Gott angetippt hat? Den Apfel will ich haben. Die Birne will ich haben. Die Melone will ich haben. Die Rübe will ich haben. Wo sind die Auserwählten Gottes? Und der Herr wird seine Auserwählten sammeln. Und zwar durch seine Erntearbeiter. Gott will die Auserwählten finden. Und unser Auftrag ist, den Heiligen Geist zu haben, die Salbung zu haben, dass wir finden, ach, dort im ersten Stock links wohnt ein Auserwählter Gottes. Das weiß nur der Herr. Der Herr kennt die Seinen. Der Herr weiß, wer für den Himmel und für das Reich Gottes bestimmt ist, wer für die Ernte bestimmt ist, wer, wenn er gebrauchen will. Weißt du, Gott sendet seine Arbeiter in seine Ernte. Ich denke nur an Ananias. Ananias, geh dort in der geraden Straße in Damaskus. Dort ist einer. Dort ist einer angekommen, der ist jetzt reif. 5 Minuten später ist die Zeit vorbei, der Zug abgefahren. Deshalb, wir müssen, wenn wir in die Ernte gehen, immer mit dem Timing Gottes zusammenarbeiten. Da ist Saul von Tarsus angekommen. Der muss jetzt gerettet werden. Dieser große Fisch muss ans Land gezogen werden. Diese Ernte muss eingebracht werden. Betet und bitte, dass Gott dich leitet, im richtigen Augenblick zu den richtigen Leuten, mit dem richtigen Wort, mit der richtigen Botschaft. Wir brauchen die Geistesleitung. Also der Arbeiter in der Endzeit können nicht einfach nur darauf hinwursteln. Nein, sie müssen vom Geist Gottes geleitet werden. Welcher der Geist Gottes leitet, die sind die wahren Arbeiter Gottes. Du musst finden, nicht der und der und der und die ganze Masse auf der Straße. Massen sind auf der Straße. Jesus sah das Volk und es jammerte sie. Sie sind wie Schafe ohne Hirten. Sie sind wie Schafe ohne Hirten. Er sah die Massen, aber er sagt, da sind Leute da, die haben keine Führung, keine Anleitung. Die würden gerne folgen, die würden gerne was erleben, die würden gerne wohin gehen, aber niemand ladet sie ein. Niemand holt sie ab. Niemand spricht zu ihnen ein Wort. Die Ernte ist groß. Es gibt eine ganze Menge zu tun. Wer in der Ernte Gottes mitarbeiten möchte, der braucht Geistesleitung, damit er die Richtigen findet. Und ich weiß, was es bedeutet. Weißt du, du willst Gott dienen. Dann nimmst du ein Paket Traktate mit und sagst, ich gehe jetzt auf die Straße, mach Straßenmission. Alles schön und gut. Mir ist es passiert, ich sitze in der Straßenbahn und fahre und plötzlich sagt der Herr, dort geh hin und gib dem ein Zeugnis. Und ich gucke geradeaus, bin so froh, dass die Straßenbahn anfährt, dass ich nicht aussteigen muss. Aber ich gehe zur Missionsaktion, zu einem missionarischen Einsatz, habe Traktate in der Hand, ich werde Menschen missionieren. Aber der Herr sagt, geh zu dem und gib Zeugnis. Und dann ist meine Bank so heiß geworden, mitten im Sommer. Ich dachte, ich sitze auf, was weiß ich, auf Stacheln. Bin dann auf die andere Seite gerutscht, das war noch schlimmer. Und dann mit der Rutscherei hört es auf. Plötzlich habe ich gesagt, Herr, ist das wirklich wahr? Dann bin ich ausgestiegen, habe ich mit Gott ein Geschäft gemacht. Ich habe gesagt, wenn der Mann noch da steht, werde ich hingehen und ihm Zeugnis geben. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Weißt du, Geistesleitung. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Verstehst du? Das ist nämlich, wir haben Komplexe. Aber Jesus sagt, in meine Ernte. Ich bin natürlich mit einem Pack Traktate unterwegs. Weißt du, Gott will nicht, dass du mit einem Pack Traktate läufst, sondern dass du mit der Geistesleitung herumläufst. Wenn der Geistesleitung herumläuft und dann stehe ich hin und der Mann steht da und guckt nach oben. Er hat gesagt, gut, der guckt zum Himmel, zum lieben Gott, vielleicht betet er. Aber wer weiß, der hat nicht gebetet. Weißt du, dann sage ich, guten Tag, entschuldigen Sie, der Herrgott schickt mich zu Ihnen. Also ich habe bayerisch geredet, das war in Bayern, in Augsburg. Und der war aber kein Bayer, der war aus Flensburg. Ich muss es vorstellen, aus Flensburg kommt der Mann nach Bayern, nach Augsburg und steht da und überlegt sich und sagt, guten Tag, der Herrgott schickt mich zu Ihnen. Sagt aber komisch, aber er sagt das und das. Ich erzähle dann die Geschichte, ich war in der Straßenbahn und Gott sagte zu mir, ich soll Ihnen was sagen und so weiter. Aber ich war nicht gehorsam, Gott möge mir verzeihen. Aber jetzt bin ich da, was ist Ihr Problem? Sagte, wissen Sie, ich stehe da und überlege, wenn ich vom Turm runterspringe, bin ich tot oder nicht? Er sagt, machen Sie das nicht, lieber Mann. Deshalb hat Gott mich zu Ihnen geschickt. Gott hat Ihr Herz gesehen. Geben Sie Ihr Leben dem Herrn Jesus Christus. Er sagt, ich weiß gar nicht, ich habe mit Gott nichts auf dem Hut. Ich weiß gar nicht, wie man betet. Er sagt, kein Problem, wir gehen gleich um die Ecke in die Fuggerstadt. Und dann haben wir gebetet. Der hat sein Leben Jesus angenommen. Der war aus Flensburg, kommt extra aus Flensburg, wenn er stirbt, dass niemand ihn findet. Und ich durfte eine Seele zum Herrn führen. Das ist die Ernte, die wir einbringen dürfen. Wir blieben natürlich auch lange Zeit in Kontakt mit ihm, dann eine Gemeinde ihm dort gezeigt, wo er hingehen soll. Und dergleichen, denn eine Gemeinde ist dann nachher wichtig, dass er auch geistlich betreut ist oder wird. Der Geist wird uns leiten. Er wird uns in alle Wahrheit leiten. Er wird uns sagen, was wir zu tun und zu lassen haben. Und mit wem wir zu reden haben. Und er wird uns das richtige Wort geben. Denn ein Weiser gewinnt Seelen. So steht es in der Bibel. Ein Weiser gewinnt Seelen. Und wir sind in der Seelenernte. Es geht nicht darum, dass wir Menschen dafür irgendeine Organisation gewinnen. Wir werben Menschen für Jesus. Und das möchten wir tun. Denn Gemeinde rettet niemand. Kirche rettet niemand. Eine Organisation rettet niemand. Jesus rettet. Halleluja. Jesus rettet die Menschen. Es ist Erntezeit. Bittet Gott, Arbeiter für seine Ernte. Ohne Geistesleitung findest du die Früchte nicht, die da wachsen. Die sind so verborgen und so wie dieser Mann. Der steht da und überlegt sich, wie beende ich mein Leben? Weißt du, die Früchte, die Gott haben möchte, die weiß nur Gott, wo sie sind. Und nur durch die Leitung des Heiligen Geistes erreichst du. Oder ich denke noch anderen. Da ist ein Bruder, der Philippus, in einer so gesegneten Gemeinde, ist eine Erweckung. Und plötzlich holt der Herr ihn aus der Erweckungszeit raus und bringt ihn in die Erntezeit. Und dann sagt Bruder Philippus, ich möchte, dass du jetzt weggehst von Samaria und geh jetzt auf die Straße nach Gaza, diese einsame Straße, da läuft sowieso niemand, fährt niemand, aber ich möchte dich dort haben. Das ist Geistesleitung. Die Ernte ist groß. Und dann fährt doch dieser Finanzminister in seinem Cadillac und liest so seine Bibel oder sein Bibelbuch und so weiter. Und dann hört er und dann sagt er, verstehst du auch, was du liest? Du siehst, der Heilige Geist gibt sogar Anknüpfungspunkte. Wenn der Herr dich leitet, wirst du die Anknüpfungspunkte finden, wie du mit dem Menschen reden sollst. Verstehen sie auch, was du liest? Und dann sagt er, wie soll ich verstehen, wenn mich niemand anleitet? Also, der Herr ist der alles einfädelt für die Ernte. Die Ernte ist groß. Und weißt du, wir hätten heute keine äthiopische Kirche, keine äthiopischen Christen, wenn nicht der Philippus Gott gehorcht hätte. Wie viel Heil geht verloren, weil Menschen nur sagen, ich muss in dem sein, das ist eine Erweckung, hier hat Gott mich hingestellt, das ist meine Arbeit. Nein, wir brauchen Geistesleitung. Es kann sein, dass du plötzlich mitten im Gottesdienst aufstehst und spürst, du, da ist jemand, der ist im Sterben, ich muss noch ganz schnell das Vaterunser mit ihm beten. Das kann passieren, durchaus. Dass du plötzlich spürst, der Heilige Geist drängt mich. Und wir sollten dem Drängen des Heiligen Geistes nachgeben. Das ist das Leben mit Christus, mit Gott, wandelndem Geist, dem Drängen dem Heiligen Geist nachgeben. In der Endzeit wird es nur diese geistgewirkte Evangelisationsform geben. Da wird sehr viel Reklame gemacht, aber Reklame ist nicht Evangelisation. Auch die Reklame für lieben Gott oder für einen Heiler oder für einen Befreier oder was weiß ich, für irgendwie irgendwelchen Club. Nein, geistgewirkte Evangelisation ist, du Cornelius, schick mal da ein paar Boten nach Joppe zu Petrus und hol, die sollen dir das Evangelium predigen. Oder die hol, du brauchst diese Leute. Diese Leute werden dir weiterhelfen. Weißt du, plötzlich kommt jemand und sagt, ja, ein Engel ist bei mir erschienen oder ich habe im Traum geträumt. Da muss doch ein Petrus irgendwie geben in Joppe. Und Petrus gleichzeitig, du siehst, was Petrus macht, unten kocht die Schwester so Klopse oder was sonst auch. Und es riecht so schön nach oben. Oh, sagt er, oh Herr, danke. Aber das stinkt doch ein bisschen. Puh, Gerberstadt. Der war ja bei Gerber. Und die Gerber, wenn die da ihre Felle waschen und reinigen, das stinkt ja furchtbar. Das ganze Wasser ist verseucht. So, er war in der Gerberei und das hat so gestunken und sagt, alles unrein, unrein, unrein. Und der Herr zeigt ihm einen Teppich, lauter unreine Tiere. Und dann sagt der Heilige Geist, Petrus, nimm, schlachte und iss. Das ist für dich. Und dann sagte, nein, ich habe noch nie was Unreines gegessen. Du siehst, wie Gott die Leute umkrempelt und wie Gott die Leute vorbereitet für Mission, für die Ernte. Die Ernte muss eingebracht werden. Und dann kommt der Petrus nachher zum Cornelius und du kennst ja seine Geschichte, was da passiert ist. Der macht den Mund auf, da fällt schon der Heilige Geist. Da musst du gar nicht viel arbeiten, da musst du gar nicht viel vorbereiten, da musst du gar nicht viel erklären, da musst du nicht viel vorbeten, da musst du nicht viel vorsingen, da musst du keinen großen Zirkus machen, der macht seinen Mund auf und der Heilige Geist fehlt. Dann sagt er, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Sind wir in der Pfingstversammlung? Die sprechen alle in Zungen? Oder sind nicht einmal getauft? Was hindert, dass ich euch jetzt taufe? Leute, ihr müsst zuerst mal getauft werden. Und du siehst, wie der Heilige Geist wirkt, total anders. Das ist Evangelisation nach der Methode Gottes. Gott zeigt uns, wo die Früchte sind und wo man die Früchte sucht und wie man an die Früchte rankommt. Alles andere ist vergebliche Arbeit. Da redest du, redest und redest den Mund franzig, bis die Zunge dir raushängt und weiß gar nicht mehr, was du noch sagen sollst und wie du das erklären sollst. Versuchst von der Seite, dann versuchst von der Seite. Der kapiert's nicht. Aber der Herr will dich dorthin führen, wo die Menschen sofort auf Anhieb kapieren. Die sind ja vorbereitet schon. Die Ernte muss so abgeholt werden, wie Gott es führt, wo alles vorbereitet ist. Das ist alles schon gewachsen. Da musst du nicht mal mühselig noch ein paar Traktate legen, die Bibel auslegen, die Bibel erklären, eine Bibelschule machen, nur 10 CDs noch mitschicken und Glaubensseminar und Anbetungskassette noch drauf auflegen. Nein, da ist alles schon vorbereitet. Der Petrus sagt, guten Tag. Und schon beten die in anderen Zungen. So geht es bei Gott. Und Philippus, der hört, der liest, der sagt, verstehst du auch? Und dann ist plötzlich, der Philippus hat nichts von der Wassertaufe gesprochen. Plötzlich spricht der Mann von selbst. Da ist Wasser, was hindert mich, dass ich mich taufen lasse? Weißt du, da musst du die Leute nicht überreden. Geschwister, ihr müsst euch auch taufen lassen. Ihr müsst den Zehnten bringen. Ihr müsst zum Abendmahl kommen. Ihr müsst aktiv mitarbeiten in der Gemeinde. Das kommt alles von selbst, wenn die Frucht reif ist, wenn die Auserwählten gefunden werden. Und wir sind dabei, die Auserwählten Gottes zu finden. So wird Gemeinde Jesu gebaut. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und das macht er selber. Und er braucht nur ein paar Handwerker, nur ein paar Handlanger, nur ein paar Leute, die zupacken und ihm mithelfen, die Leute einfach mitzuziehen und sagen, komm zu Jesus. Gott muss uns sagen, wo wir und wie wir das Netz auswerfen. Weißt du, vielleicht hast du bisher Wochen, Jahre, Jahrzehnte vergeblich missioniert und nichts erreicht dabei. Da ist nichts rausgekommen, außer Späße nichts gewesen. Und dann kommt Jesus zu dir und sagt, du, ich will dich zum Menschenfischer machen. Und Petrus, ich möchte, dass du nochmals fischen gehst und setz auf mein Wort hin, auf meinen Befehl hin und wirf das Netz am helllichten Mittag. Verrückt, da gibt es keine Fische, die schlafen alle, machen Siesta. Und gerade in dieser Mittagszeit wirf das Netz zur anderen Seite mittendrin auf dem See aus und die fingen 153 Fische. Weil sie auf den Antrag und Befehl Jesu gehandelt haben. Wenn du auf den Antrag oder Auftrag und Befehl Jesu handelst, du wirst 153 Fische fangen. Das ist in der antiken Welt, mehr Fische haben die in ihrem Lexikon nicht mehr gehabt. Das waren all die Fische, also die Zahl von den verschiedenen Fischsorten und Fischarten und so weiter, die man damals im Mittelmeerraum kannte und so weiter. Also die haben alles gefangen, alle 153 Arten von Fische waren im Netz drin. Auf Befehl des Herrn. Auf Befehl des Herrn. Wir brauchen den Auftrag von oben. Der Herr ist unser Auftraggeber. Es ist seine Ernte, die wir einbringen sollen. Und deshalb, du kannst manchmal dich zu Tode arbeiten und es ist nur Leerlauf und so weiter, aber du hörst auf den Herrn, einmal Gott gehorcht und schon den größten Fischfang deines Lebens. Das ist deine Sternstunde. Ananias, das war seine Sternstunde. Philippus, das war seine Sternstunde. Und du erlebst deine Sternstunde, wenn du handelst im Auftrag Gottes. Wir müssen also einfach konsequent das Wort des Herrn befolgen. Engel tun, wenn die Ernte passiert und die Ernte eingebracht wird. Die Engel freuen sich. Und wie bringt man die Ernte ein? Die Engel freuen sich über jeden Sünder, der Buße tut. Das ist, die freuen sich. Jetzt kommt schon wieder. Jetzt bringt er schon wieder so eine reife Frucht. Ein Sünder, nicht Heilige. Weißt du, die meisten Leute, die fischen hin und her, ein Mitglied von einer Gemeinde, nächste Gemeinde immer wieder, da werden sie nur transferiert und umgesetzt. Nein, wir sollen Sünder suchen, Verlorene suchen, die in der Welt dahingegeben sind, die keine Hoffnung haben, keinen Glauben haben, keine Hoffnung. Es bringt doch schon wieder so einen Sünder. Und es ist Freude über einen jeden Sünder, der Buße tut, der umkehrt, der nach Hause kommt, der verlorene Sohn. Und Gott will uns zeigen, wo die verlorenen Söhne und Töchter sind. Und es gibt davon eine ganze Menge von verlorenen Söhnen und Töchtern. Die müssen wir nur finden. Wo sind sie denn? Wo wohnt der und bei welchem Schweinebauer ist der verlorene Sohn? Und Gott will uns dorthin führen und dass wir zu dem verlorenen Sohn reden. Junge, du, hier bist du am falschen Platz. Hier bist du in der falschen Firma. Hier sitzt du im falschen Film. Hier sitzt du im falschen Zug. Hier stehst du kurz vor dem Abgrund. Junge, dein Vater wartet auf dich. Ja, doch, er wartet auf dich. Du darfst nach Hause kommen. Du wirst erwartet. Das ist, wie man die Ernte einbringt. Die verlorenen Söhne und Töchter Gottes, die für das ewige Leben bestimmt sind. Natürlich sind wir alle bestimmt. Aber Gott hat einen ganz besonderen Plan für jeden Einzelnen. Denk nur an Saul von Tarsus. Das war ein Auserwählter Gottes. Ein auserwähltes Werkzeug. Und das sollst du finden. Als Botschafter Gottes in dieser Welt. Es ist Erntezeit, es ist Freudenzeit. Und du sollst anfangen, dich zu freuen über jeden Menschen, der sich bekehrt. Weißt du, so Christen sind Egoisten. Die schlimmsten Egoisten sind Christen. Gott verzeihe mir, dass ich so denke, aber so ist es. Ja, ich will gesegnet werden, ich will glücklich sein, ich will in den Himmel kommen. Aber was ist mit den anderen? Weißt du, und dann, jedes Mal, wenn sich ein Sünder bekehrt, soll ich dir sagen, was da passiert? Ein Problemfall mehr. Ein Problemfall mehr. Weißt du, dann musst du dein Euro teilen, dann ist es plötzlich der Euro nur noch 50 Cent wert. Jetzt musst du den Segen teilen. Weißt du, da bist du natürlich, der Lump da. Denk an die Geschichte vom verlorenen Sohn, der ältere Bruder. Das ist das Problem der meisten Christen. Die wollen gar nicht, dass sie nach Hause kommen. Die sind glücklich, wenn der gar nicht mehr da ist. Und wenn der aus den Augen, aus dem Sinn ist, da gibt es Christen, dumme Christen und saudumme Christen. Und ich sage das einfach, die beten, Herr, nimm die aus der Gemeinde raus, dass sie nicht mehr in die Gemeinde kommen, entferne sie von der Gemeinde. Nein, der Herr soll sie heiligen, der Herr soll sie heiligen, der Herr soll sie vollkommen machen. Weißt du, Gott schickt die Leute, damit wir sie behandeln, und zwar mit Liebe. Verstehst du, mit Liebe? Nicht, hast du nichts zu sitzen? Hast hier nichts zu suchen? Nein, mit Liebe. Gott hat uns einen Auftrag gegeben, die Ernte einzubringen mit Liebe. Weißt du, reife Früchte pflückt man zart, mit Fingerspitzengefühl. Zart, da schleift man sich ran, probiert man, hoffentlich fällt es nicht auf den Boden. Und so viele Christen zerschellen. Da kommen sie zu Leuten, die sind Stoffeln. Werden brutal behandelt. Das ist mein Platz, hier sitzt Tante Clara. Ich kenne sowas. Ich kenne diese Art von Leuten. Weißt du, und das ist mein Platz. Ich mache die Arbeit. Aber ich habe schon 10 Jahre diese Arbeit gemacht. Das ist mein Platz. Gott will die Leute, dass man hineinwächst. Und dann streitet man sich um die Aufgaben, um die Arbeit, um die Dienste, das ist mein Platz. Der nimmt mir meine Arbeit weg. Sei doch froh, dass dir jemand die Arbeit wegnimmt. Ich bin froh. Ich wäre froh. Kann ich mich ins Bett legen? Aber die nehmen mir die Arbeit weg. Aber das ist, wenn Gott jetzt, guck mal, als Saul von Tarsus sich in Damaskus bekehrt hat, der hat dem Ananias die Show gestohlen. Die haben nicht mehr dem Ananias zugehört, die haben jetzt dem Bruder Saulus zugehört. Wie der Gott bewies, dass der Herr Herr ist und dass er der Messias ist und so weiter, weil der mehr Grips drauf hatte, weil er mehr wusste, gebildeter war. Weißt du, und Gott führt Menschen, da haben Christen Komplexe plötzlich. Hör auf, wir sind da, um die Ernte einzubringen und nicht mit Komplexen zu spielen. Welche Art auch immer, Minderwertigkeitskomplexe. Ja, weißt du, der hat studiert. Wenn der Mund aufmacht, das läuft bei ihm und ich mühe mich so ab. Ja, Gott hat dich benutzt als Stoffel. Und jetzt hat Gott jemand anders, der auserwählt ist. Saul von Tarsus ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Meine Ernte muss eingebracht werden. Und dann ist Saul von Tarsus losgezogen. Eine Missionsreise, zweite Missionsreise. Wie viel Gemeinde hat er gegründet? Du hättest die Bibel heute nicht, wenn Saul von Tarsus sich nicht bekehrt hätte. Hättest kein neues Testament. Die meisten Briefe hättest du gar nicht. Und wir wären keine Christen oder auch keine Paulinisten. Aber dank dem Dienst, das Ananias gesagt hat, dieser einfache Bruder, ich kann mir vorstellen, dieser einfache Bruder, lieber Bruder Saul, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, ist auch mir begegnet und hat gesagt, ich soll dir sagen, du bist ein auserwähltes Werkzeug. Du, der einfach schlichte Bruder Ananias bekehrt Professor Saulus, der beim Gamaliel studiert hat, bei dem besten Lehrer der damaligen Zeit, ausgebildet in mehreren Sprachen, weltgewandt, mit allen Wassern gewaschen, und jetzt bekehrt er den, und das wird der Werkzeug. Weißt du, du sollst Frucht bringen, und zwar die Frucht des Herrn. Und das wird dir gut geschrieben auf dein Konto. Glaub mir das. Ananias hat auf sein Konto, Saul von Tarsus, die Ernte muss eingebracht werden. Gott will dich an seiner Ernte beteiligen. Es ist nicht deine Sache. Die Sache ist dein Herr Jesus Christus, an der wir stehen, an der wir arbeiten. Ihm müssen wir die Ernte einbringen. Und wir müssen die Früchte sammeln, die er gepflanzt hat, die er vorbereitet hat. Und weißt du, eigentlich die Frucht Gottes sind schwierige Menschen. Ja, du hast richtig gehört. Die Frucht Gottes sind schwierige Menschen. Denn der Teufel will absolut nicht, dass die Gott dienen. Die machen Schwierigkeiten, die haben Schwierigkeiten und die werden auch Schwierigkeiten nachher machen. Und gerade so einen schwierigen Kauz wie Saul von Tarsus, den sollte Ananias einfangen. Und das Übrige macht nachher der liebe Gott. Der schickt ihn nachher in die Wüste. Der schickt ihn bei Nacht und Nebel weg von Damaskus. Weißt du, wir müssen die Ernte einbringen, die Gott sich erwählt hat. Das ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Wir sollen nicht Hinz und Kunz und Müller und Meier die ganze Welt sammeln. Ich kenne Leute, die... Ich habe neulich jemanden... ich war auf dem Friedhof. Und dann kommt der Friedhofswärter und sagt, ach, das ist die Katzentante. Die hat 28 Katzen. Die hat alle eingesammelt am Friedhof in eine Ecke, füttert sie die Katzen. Weißt du, und das machen viele Christen. Die sammeln alle Katzen und alle Hunde und was weiß ich alles. Die sammeln und in eine Ecke und füttern das. Diese Katzentante. Wir sind keine Katzentanten. Wo einfach nur Leute sammeln, irgendwie, Hauptsache, da sind Haufen Leute da. Bei Gott geht es nicht, dass es Haufen Leute da sind. Gott braucht etwas, was er gepflanzt hat, was er gerufen hat, was er berufen hat. Die braucht er. Meine Ernte. Er will nicht das ganze Weizen dieser Welt. Er will sein Weizen haben. Und das ist was Besonderes, was er will. Das, was er gesät hat, was er gewirkt hat, was er angelegt hat, was er wachsen ließ. Und weißt du, diese Problemmenschen, die entwickeln sich. Gott will die Starken zum Raube haben. Gerade diese Problemmenschen. Je rebellischer ein Mensch ist, desto mächtiger wird er eines Tages für Gott gebraucht. Gott gebraucht Atheisten, die gegen Gott kämpfen und sagen, der muss weg, der muss weg, der muss weg. Und dann irgendwo begegnet Gott ihm und sagt, nun Freund, wie sieht's bei dir dann? Denk an die Geschichte von Ben Hur. Der sammelt Material, um seiner lieben Frau zu beweisen, Gott ist ein Quatsch, alles Blödsinn und Unsinn und so weiter. Und dann wird, nachdem er das ganze Material zusammengesammelt hat, erkennt er, an der Geschichte ist doch was Wahres dran. Und dann sagt, was soll ich machen jetzt? Und seine Frau war sehr weise, schreib weiter. Schreib Ben Hur. Und da ist diese Geschichte Ben Hur entstanden, auf diesem Weg. Weißt du, Gott gebraucht die Starken, die Rebellen, die Atheisten, und die werden Zeugen Gottes. Gott will die Starken zum Raube haben. Die Widerspenstigen. Die Ernte Gottes ist nicht leicht zu holen, Leute. Die Früchte, die Gott haben will, die sind schwer zugänglich. Die wachsen im Dornengestrüpp. Sind nicht leicht zu pflücken. Da verletzt du dich ein paar Mal, bis du die Frucht erreichst. Ist so wie Kaktus. Als ich durch Texas fuhr, ich bin so auf den Geschmack von den Feigenkaktus gekommen, also die Kakteen dort, die haben so schöne Feigen, aber kriegt die mal zuerst mal. Da habe ich zuerst mit dem Stock sie angeschnitten und da hat man sich verletzt, aber dann, wenn du die Haut abgemacht hast, die schmecken. Aber bis du sie geerntet hast, und so Geschwister, ist auch die Frucht Gottes, die ist nicht leicht zu holen. Nicht leicht zu holen. Aber ist eine Delikatesse. Ist was Besonderes. Jede einzelne Frucht wird handgepflückt von Gott. Und noch viel schlimmer. Weißt du, die Frucht, die Ernte wird eingebracht unter dem Einsatz deines Lebens, deiner Gesundheit, deiner Kraft, deiner Finanzen. Und eigentlich, jetzt gehe ich noch ein Stückchen weiter, nicht mit Händen, die Früchte Gottes werden auf Knien eingebracht. Im Gebet. Betend. Wenn du die Frucht Gottes pflücken möchtest, musst du auf die Knie gehen, bis du sie erreichst und rausbuddelst aus dem Boden dieser Welt oder großen Opfern mit dem Einsatz letzter Kraft. Jede einzelne Frucht muss mit Händen und Knien geerntet werden, was es auch immer heißt. Gott will, dass die Ernte durch deine Hände geht. Niemand anders kann die Ernte einbringen, die du einbringen sollst und darfst und kannst und so müsst. Gott will nicht nur, dass du die bewunderst und sagst, die Ernte ist so wunderbar. Nein, er sagt, bring sie mir her. Bring sie auf meinen Tisch. Es ist seine Ernte. Es wird nach seinen Methoden geerntet. Er sagt, wo geerntet, wann geerntet wird, wie geerntet wird. Meistens, die Ernte Gottes wird auf wundersame Art und Weise eingebracht. Gar nicht, so habe ich es gar nicht gedacht. Plötzlich, du nimmst dir was vor und dann heißt es, es begab sich. Plötzlich kommt was anderes dazwischen und genau das ist es. Du denkst, der liebe Gott ist ein Störenfried, der bringt dir alles durcheinander. Es läuft nicht nach deinem Konzept. Wenn Gott dich in die Arbeit schickt, läuft nichts nach deinem Konzept. Läuft alles ganz anders, als du gedacht hast. Denn seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken, seine Wege sind nicht unsere Wege. Gott hat ganz andere Methoden und plötzlich, es begab sich, aber dann stehst du in dieser Situation, weißt nicht mehr weiter, dann bittest den Heiligen Geist um Hilfe. Und die Ernte Gottes wird mit Hilfe des Heiligen Geistes geerntet. Die Ernte Gottes wird mit der Hilfe des Heiligen Geistes geerntet. Er sagt es, wie du es machen willst. Er tröstet dich, du weinst und sagst, ach so, das ist mir zu weit weg, ich erreiche es nicht. Ich kann es nicht, ich komme nicht bei. Er zeigt dir, wie du es machen sollst. Er zeigt dir den Weg und die Art. Und er zeigt dir, um was es geht, um das Wesentliche. Also die Ernte ist groß, wenig sind der Arbeiter, es gibt genug also zu tun. Es gibt genug Arbeiter, aber die meisten Arbeiter, die sind woanders beschäftigt oder mit anderen Sachen. Auch im Reich Gottes sind die meisten Leute mit ganz was anderem beschäftigt. Die Felder sind weiß und reif, aber es wird nicht eingebracht. Es wird nicht das getan, was getan werden sollte. Auch in der Gemeinde, Gott hat auch zu mir gesprochen. Weißt du, wir tun manchmal Sachen, was Gott gar nicht will. In Süddeutschland, als Gott mich heimgesucht hat oder mir Erweckung in der Gemeinde gab und bei mir anfing zu wirken, passierte Folgendes, dass zu mir so ein Bruder kommt und sagt, der Herr hat heute Nacht zu mir gesprochen und ich will erfahren, was er da ihm gesagt hat über mich oder zu mir oder was er mir sagen soll. Und dann, ich war sehr fleißig. Ich habe gedacht, ich liebe den Herrn und ich muss ganz fleißig sein, damit der liebe Gott mich lieb hat. Und habe sehr fleißig für Gott gearbeitet. Dann steht er da und sagt, Bruder, mal tut es, der Herr hat zu mir geredet. Du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Und weißt du, was ich dann getan habe? Ich habe die Hälfte meiner Gottesdienste zusammengestrichen. Ich habe gesagt, wir haben genug Gottesdienst, wir haben genug Bibelstunde, wir haben genug Wort Gottes, das reicht. Jetzt, wir müssen ganz was anderes machen. Zuerst mal muss ich zur Ruhe kommen, zu der Ruhe Gottes. Die Hälfte meiner Gottesdienste habe ich zusammengestrichen. Und habe gesagt, Gott, mit wenig kann ich sogar auch viel erreichen. Und dann gingen wir auf die Straße. Dann haben wir Menschen aufgesucht, sind in den Parks gegangen, nicht mehr Straßenmission, sondern uns leiten lassen vom Heiligen Geist, mit wem wir reden sollen und wie wir reden sollen. Und dann brach etwas auf, dass dann die Jesus-People-Bewegung kam, dass wir die Rauschgiftsüchtigen getroffen haben. Und wie redet man mit einem Rauschgiftsüchtigen? Da redest du ganz anders mit mit einem Frommen aus der Gemeinde. Da kannst du nicht keiner Nähe sprechen. Da musst du eine ganz andere Sprache entwickeln und Sprachkultur. So, Gott hat plötzlich ganz was anderes geführt. In die Stille. Und aus der Stille heraus hat er dann die Arbeiten gezeigt, was jetzt an ist, was wir tun sollen, wie wir auf Menschen zugehen sollen. Seine Ernte. Wir zerarbeiten uns manchmal als Christen in der Menge unserer Aktivitäten, was wir tun. Ach, das muss gemacht werden und das muss gemacht werden. Da muss ich noch hin, den muss ich versorgen und da muss ich die Oma noch pflegen und die Tante sowieso und so weiter. Viele andere sind nicht einmal so aktiv, sondern sie sind mit sich selbst beschäftigt, versuchen alles Mögliche, den Leuten alle möglichen Fragen zu beantworten. Du musst nicht den Leuten alle Fragen beantworten, vergiss es, kannst ja sowieso nicht. Es gibt so wenig geheiligte Arbeiter im Reich Gottes, so wenig geheiligte Arbeiter, so wenig kompetente Verkündiger, so wenig hingegebene Menschen, die einfach das tun, was Gott sagt und nichts anderes. Und deshalb wird nie aus Wasser Wein. Es passieren nie Wunder, weil die Leute nicht das tun, was Gott gesagt hat. Die tun viel zu viel oder viel zu wenig. Die Arbeiter, die Gott beschäftigen möchte, die sind nicht um die Welt besorgt. Lass die Pelztiere sterben. Lass alles zu betoniert werden. Die sind nicht um diese Welt besorgt, so bekümmert, was passiert mit unserer Umwelt, mit dem Klima und mit den Eisbergen und Eisbären? Weißt du, die sind viel mehr besorgt um Gott. Wie steht's um Gott in dieser Welt? Die sind besorgt um die Ehre Gottes. Sie sitzen ihre Zeit nicht nur ab, sondern wenn sie sitzen, die wollen was geben, Wort der Ermutigung. Wenn sie da sind, sie wollen Reich Gottes bauen, sie wollen jemanden ermutigen, jemanden trösten, jemanden beistehen, jemanden auf die Schulter klopfen. Du solltest Vater und Mutter in Christus sein. Schon viel weiter. Du bist ja 10 Jahre gläubig. Du solltest schon langsam aus der Pubertät rauskommen. Aus der geistlichen Pubertät. Du sollst nicht nur dich selbst pflegen oder dich selbst beweihräuchern. Oh, das tut so gut. Die Gegenwart Gottes. Weißt du, ich kann auf die Gegenwart Gottes verzichten als solches. Bitte verstehe mich falsch. Weißt du, diese ganze Beweihräucherung der Gläubigen und der Frommen. Ach, das war so schön. Wunderbar. Und da stehe ich an der Tür und frage, was war's? Ach, das war so schön. Was ist passiert? Sie können mir nicht sagen, was passiert ist. Weißt du, das ist das Beweihräuchern. Wir sollen aufhören, uns selbst zu beweihräuchern und sagen, jetzt war ich im Himmel. Weißt du, wenn du vom Himmel zurückkommst, das muss man dir merken, dein Gesicht strahlt. Die Leute müssen sagen, Moses, deck zu, wir können das nicht ertragen. Du bist so voller Herrlichkeit, so voller Sieg, so voller Kraft. Aber wenn die dann aus dem Gottesdienst rauskommen, da fangen sie an zu schimpfen, da werden sie halbe Teufel. Die sind nicht mehr das, was sie im Gottesdienst waren. Oh, das war schön, war wunderbar, war herrlich. Weißt du, wenn die Herrlichkeit muss mit uns gehen, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, dann stimmt's. Die Arbeiter, die für Gott arbeiten, die erholen sich selbst nicht, die dienen sich selbst nicht, die sind auf Gott fixiert. Sie wissen, die Ernte muss eingebracht werden. Ich muss eine Ausstrahlung haben. Eigentlich, die Ernte wird durch Ausstrahlung erreicht und eingebracht. Ich muss eine Ausstrahlung haben. Mein Leben muss eine Ausstrahlung haben. Heute gibt es über 6,8 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Und davon gibt es 4 Milliarden Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen. Überleg einmal. Stell dir mal das vor. Das Missionsfeld ist heute größer als je zuvor. So groß war das Missionsfeld in den Tagen Jesu nicht, wie es heute ist. Auf allen Gebieten verderben die Menschen. Da wären die Früchte überreif. Wenn du sehen würdest in der unsichtbaren Welt, wie die Menschen nach Heil und Hilfe schreien, die gehen zur Esoterik, New Age, zum Spiritismus, zum Aberglauben, zu Dämonen und jedem anderen Spuk. Wenn da jemand nur einen Strohhalm anbietet, greifen sie schon nach diesem Strohhalm. Überall sind Menschen krank, besessen, betrogen, unterdrückt, ausgebeutet, verwirrt und verunsichert, verführt, sind ahnungslos, orientierungslos, wissen gar nicht, wo es hingeht. Die Welt braucht Menschen, die die Richtung vorgeben. Und es fängt bei dir zu Hause an. Ein Leuchtturm leuchtet zu Hause in seiner Umgebung am hellsten. Weißt du, aber wir möchten in Afrika leuchten, in Asien leuchten, in Indien leuchten. Und was weiß ich sonst noch, wo leuchten? Auf dem Mond. Aber zu Hause, in deiner Umgebung, da leuchtet der Leuchtturm. So wenige trachten zuerst nach dem Reich Gottes. Und inzwischen gehen so Menschen vor die Hunde, gehen unter im Materialismus, profilieren sich selbst, wollen sich selbst verwirklichen. Aber eigentlich wollen sie Gott verwirklichen. Weißt du, wir müssen den Leuten nicht ihre Ehrlichkeit absprechen. Sie meinen es ehrlich und wissen nicht, wie man es macht. Und du weißt es und du sagst es nicht. Das ist die Tragödie. Sie laufen toten Götzen nach, dienen Nebensachen, gehen Nebenwege, Nebengleise und verströdeln in der Zeit auf Nebenschauplätzen ihres Lebens. Die Mission ist Stück Nächstenliebe oder Evangelisation ist Stück Nächstenliebe. Weißt du gehst da vorbei, ich gehe in die Kirche, ich will beten, ich will Gottes Wort hören. Aber der Samariter geht vorbei und sieht den in seinem Blut liegen. Siehst du, wie deine Nachbarn irgendwo im Blut liegen und wälzen? Und Nachbarinnen, Freunde, Bekannte? Und wer geht zu ihnen hin? Ich hätte heute nicht meine Frau, wenn nicht vor Jahren, Jahrzehnten ein Prediger auf den Knien liegt und sagt, lieber Gott, gebrauche mich, mach mich in dieser Stadt, in Geislingen da, damals, mach mich zum Segen für andere, ich will dir dienen. Und plötzlich, während er so auf die Knie liegt, sagt der liebe Gott, du, geh da in die Straße, dort und dort im ersten Stock habe ich Arbeit für dich. Und er sagt, aber ich bin schon ausgezogen, im Schlafanzug. Und dann hat er seine Hose rübergezogen, über den Schlafanzug ist losmarschiert. Und dann kam er zu der Familie Kersten. Und die waren so frustriert, so schockiert, so fertig gemacht. Die sind aus einer Gemeinde rausgeflogen, wo sie dort waren. Und dann haben sie die Bibel aufgeschlagen. Die haben gedacht, Gott und die guten Geister haben sie verlassen. Und dann standen sie da und sagten, Gott, wenn du uns lieb hast, sprich uns, red zu uns. Und plötzlich steht ein Mann vor der Tür und klopft an und sagt, ich habe gerade soeben gebetet und der liebe Gott sagt, ich soll zu euch kommen und euch um 10 Uhr nachts, abends, ich soll mit euch sprechen, ich weiß nicht, was euer Problem ist, aber sagt, kommen Sie rein, wir haben gerade die Bibel aufgeschlagen, wir haben gerade gebeten, Gott, gib uns ein Wort, sprich uns zu uns. Und so kamen die in die Gemeinde, so kamen sie zu Jesus, zum lebendigen Gott, nicht zu einer toten Kirche, wo sie vorher waren. Weißt du, die Welt wartet. Wie viele Menschen hier in Berlin, vom Nord zu Süd, Ost und West, die warten auf Leute, die an ihre Tür mal klopfen und sagen, Gott hat mich geschickt. Und der Herr sagt, wer, wen kann ich senden? Wer will mein Bote sein? Wer will gehen? Natürlich ich nicht. Das machen die anderen. Die Missionare, die Pastoren, die Experten. Gott braucht keine Experten. Du bist der Experte Gottes für deine Situation, für deine Nachbarschaft. Als ich für euch gestern gebetet habe von Hohen Neuendorf oder wo ihr da hinten seid, ganz hoch im Norden, hat Gott mir gezeigt, weißt, manchmal denkt man, warum hat Gott mich hier hingepflanzt? Warum bin ich hier gelandet? Was habe ich verbrochen, dass ich gerade hier angekommen bin? Und du haderst vielleicht mit deinem Schicksal, mit was weiß ich, mit deiner Situation. Gott macht keinen Fehler. Er platziert dich am richtigen Ort, im richtigen Augenblick. Was? Oder der bringt dich ins Krankenhaus. Manche Leute wundern sich, warum komme ich ins Krankenhaus? Gott schickt dich ins Krankenhaus, damit du die Nachbarin zu Jesus führst. Nur deshalb. Und wenn dich sich bekehrt, wirst du sogar entlassen als geheilt. Du verstehst Gott manchmal nicht. Gott platziert uns in Situationen, ja, dass wir ein Segen für andere sind. Freiwillig würden wir nie hingehen ins Krankenhaus. Aber Jesus sagt, ich war krank und er hat mich nicht besucht. Ich war gefangen. Freiwillig würdest du nie ins Gefängnis gehen und missionieren. Aber der liebe Gott bringt dich ins Gefängnis und dir bleibt nichts anderes übrig, als zu missionieren. Wenn du Jesus lieb hast, und ja, und Gott kann dich dort auch im Gefängnis gebrauchen. Denk an Josef. So, du wunderst dich. Die Ernte ist groß. Du musst nur ein Herz haben für die Verlorenen, für die, du warst verloren. Und wie froh bist du, dass dir jemand das Evangelium gebracht hat, dass jemand zu dir kam und denkt, wie bist du zum Glauben gekommen? Du bist nicht zum Glauben gekommen, indem man dir die Leviten verlesen hat, mein lieber Freund. Das macht man nicht bei uns. Das macht kein Christ. Man hat mit dir freundlich geredet, liebevoll geredet. Gewiss, da gab es auch eine ganze Menge Stoffe und die haben dich vom Glauben abgehalten, sonst wärst du heute vielleicht noch viel weiter. Aber da haben Leute freundlich geredet, ach komm, vergiss das, so war es bei mir auch schon so. Und ich bin auch mit Gottes Hilfe rausgekommen. Weißt du, man hat dich getröstet, man hat dir unter die Arme gegriffen, man hat dich nicht aufgegeben, aber bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Man hat dich geliebt und du bist herausgeliebt worden. Weißt du, Wiedergeburt, wie eine normale Geburt, ist nur ein Produkt der Liebe. Wie eine normale Geburt. Nur mit Liebe werden Menschen gezeugt und nur mit Liebe werden die Menschen auch wiedergeboren. Nicht anders. Es gibt keinen anderen Weg. Liebe ist der Schlüssel. Und wenn wir Gottes Werk tun wollen, dann müssen wir mit Liebe die Ernte einbringen. Weiß nicht. Nicht, dass ich verdrücke die Frucht oder dass ich falsch behandle. Weißt du, so viele Leute werden auch hier bei uns manchmal falsch behandelt. Gott möge es vergeben. Weißt du, wir sollten lernen, ob es jetzt nur Ordner ist oder Mitarbeiter oder Seelsorger ist, was es auch immer ist, wir sollen lernen, die Leute so behandeln, wie Gott sie behandeln würde. Die Ernte muss eingebracht werden. Und das ist Nächstenliebe. Wer kein Herz wie verloren hat, der wird an denen vorbeigehen und vorbeisehen und sie übersehen, gar nicht merken, dass es die gibt. Wer nicht missioniert, jetzt will ich ein bisschen konkret werden. Ich habe nur eine ganze Menge und wir haben heute noch Abendmahl und Abendmahl ist auch noch dazu da. Wir sollen seinen Tod verkündigen, bis dass er wiederkommt. Ich will das so ein bisschen konkret werden. Wer nicht missioniert und evangelisiert und nicht verloren nachgeht, ist grausam. Unbarmherzig, Egoist. Der denkt nur an sich. Verbraucht und verpulvert den Heiligen Geist nur für sich, verprasst alles, verfehlt sein Ziel, verspielt seine Berufung, bringt sich selbst in Not und tut sich selbst keinen Gefallen. Wer nicht missioniert und den Auftrag Gottes erfüllt, der ist brutal. Viele berufene Diener sind auf der Flucht vor Gott. Denk an Bruder Jonah. Der hat den Auftrag, geh nach Ninive. Aber Herr, ich habe gehört, die Leute sind böse. Schlimm, sind Nazis. Schlimmer wie die Nazis vielleicht. Mit diesen Leuten sind Türken. Nein, sind Moslems. Ich will mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Viele berufene Diener Gottes sind auf der Flucht. Und weißt du, was mit Jonah passiert ist? Der war im falschen Schiff. Viele Menschen sind auch bei der falschen Firma. Die sind im falschen Schiff, die sind in einer Organisation, in einer Gemeinde, in einer Kirche, in einem Establishment. Sie dienen Menschen und nicht Gott. Sie sind auf dem Weg nach Tarsis, weil es dort gemütlich ist. Da wachsen Melonen. Kein Wunder, dass so viele Christen, und ich sage die Wahrheit, Gott hat mir, ich war schockiert, als Gott zu mir sprach für diese Botschaft. So viele Christen sind entsetzt. Warum habe ich so viel Schwierigkeit? Ein Problem nach dem anderen, ein Teufel nach dem anderen. Der springt mir über den Kopf. Mir wächst alles über den Kopf. Ich werde nicht mehr fertig. Du wunderst dich, warum du Probleme hast. Frag Jona, warum er so viele Probleme hatte. Er war in die falsche Richtung. Er lief von Gott weg. Deshalb hat er die großen Stürme gehabt. Und der Sturm wurde heftiger und heftiger und heftiger. Und es hörte gar nicht mehr auf. Warum in deinem Leben deine Probleme nicht aufhören? Vielleicht bist du auch auf der Flucht vor Gott. Ehrlich mal, muss mir keine Antwort geben. Gib dir selbst die Antwort. Und find heraus. Nicht das, ach, ich weiß nicht, lieber Heiland. Wir haben nur so Schwierigkeiten. Also, wir wissen nicht, wo wir anfangen sollen. Da stimmt nichts, dort fehlt was, da ist nichts da. Frag dich, warum du diese Schwierigkeiten hast. Du verfehlst deine Berufung, deine Erwählung. Du gehst Sachen nach, denen du gar nicht nachgehen solltest, die dich gar nichts angehen. Du solltest nach Nineveh gehen. Das ist die Richtung, wo Gott dich haben will. Dort will Gott dich gebrauchen. Dort will dich Gott segnen. Dort will Gott für dich große Dinge tun. Dort will er für dich Rizinus wachsen lassen. Und er Schatten über dein Leben werden lassen. Dort will er dir zeigen, was Gnade und Barmherzigkeit ist. Aber nicht da, wo du auf dem Dampfer sitzt. Du sitzt auf dem falschen Dampfer. Ich predige euch, mir ist egal, was du denkst. Musst auch nicht mehr wieder herkommen. Kannst woanders hingehen. Vielleicht findest du eine andere Gemeinde, die dich liebevoller behandelt. Aber ich möchte das sagen, was Gott denkt über uns, über mich, über die Sache, über unsere Berufung. Weißt du, in Tarsis, das ist so bequem, so schön, und da war sogar noch die Führung Gottes. Da stand noch zufällig ein Schiff in Joppe und da ist noch ein Platz frei gewesen, der ist für mich gewesen. Und viele Leute nehmen das aus der Hand Gottes, Zufall. Zufall ist nicht immer von Gott. Auch der Teufel versteht, Zufälle zu produzieren. Aber anstatt den Missionsbefehl zu erfüllen, in die Welt zu gehen, anstatt zu predigen, zu lehren, zu evangelisieren und so weiter, erbaut man sich selbst. Erholt man sich selbst. Sitzt unten in der Kajüte und lässt sich schaukeln. Ach, das ist schön. Der Teufel versteht, die Menschen umzupolen. Wir sind berufen für die große Ernte Gottes. Wir sind berufen. Und dann macht man Lobpreisabend, dann Betungsabend. Alles ist recht und gut. Alles ist okay. Aber das ist Umpolung. Wir verschwenden so viel Zeit mit Lobpreis und Anbetung, anstatt auf die Straße zu gehen und den zu finden, der unter die Räuber gefallen ist. Das ist die Wahrheit. Das tut mir leid, aber ich muss es sagen. Weißt du, man treibt Dämonen aus und man tobt sich seelisch aus. Es geht nicht mehr. Bis zur Ekstase. Da schäumt man und was weiß ich, was man alles macht. Anstatt, dass man rausgeht und Sünder sucht und ganz normal lebt. Und den Menschen Heiland, den Heiland predigt, den Heiler, den Erretter, den Erlöser. Und Menschen zur Umkehr ruft und sagt, komm mit mir, ich muss den Weg auch gehen, geh mit mir. Komm zu Jesus. Ich werde nachher sagen, wie man das konkret auch macht. So viele Christen sind zweckentfremdet, vom Teufel natürlich. Sie sind nicht mehr in der ersten Liebe. Lies doch den Sendschreiber an die Gemeinde in Ephesus, das war Urgemeinde. Das war nicht die Endzeitgemeinde, das war Urgemeinde. Lies mal, was dort drin steht. Und da heißt es, je länger, je mehr, du bist so aktiv, so super fromm, bei dir ist alles perfekt, aber ich habe was gegen dich. Und frag dich, was der Heiland gegen dich hat. Du wirst geschockt, wenn du dich im Spiegel Gottes schaust. Du kriegst Gänsehaut, die Haare stehen dir wie Nägel zu Berge. Du brauchst kein Haarspray mehr. Du bist erschüttert. Ich habe wieder dich. Du verlässt die erste Liebe. Du verlässt die erste Liebe. Und wie war die erste Liebe? Wie war, als du zum Heiland kamst? Ach, da hättest du jeden knutschen können, jeden in den Arm nehmen können, jedem ein gutes Wort sagen. Warst begeistert vom Heiland, warst begeistert vom Wort Gottes, hast nicht genug von der Versammlung bekommen. Aber jetzt, das sind schon sonntags im Gottesdienst zu gehen, das ist schon zu viel für dich verlangt. Hast dein ganzes Portemonnaie in Opfer geschmissen aus erster Liebe. Aber jetzt, die wollen nur mein Geld haben. Jetzt kritisierst und nörgelst überall rum. Und ich habe eines festgestellt, wer nicht für Gott arbeitet, den beschäftigt der Teufel. Wer nicht für Gott arbeitet, den beschäftigt der Teufel. Ob du das glaubst oder nicht, teste. Kannst du ja ausprobieren. So viele sind zweckentfremdet. Man bindet an Menschen, an Organisationen, anstatt an Gott. Man treibt die Menschen zum Antichristen statt in die Arme Jesu. Weißt du, wir haben einen Auftrag, die Menschen abzuholen, wo sie sind, und sie zu Jesus zu bringen, nicht zum Antichristen, nicht in der irgendeine Organisation, nicht in die Ökumene, nicht, was weiß ich, irgendwelche fromme Betriebe. Wir sollen die Menschen zu Jesus bringen, meine Ernte einbringen, in meinen Stall, in meine Scheune, sagt der Herr. Weißt du, die Engel, wenn die Engel hier über Deutschland, die deutschen Engel, die heulen und plärren, wenn sie die heutigen Christen sehen, wenn sie überhaupt welche finden. Aber wenn sie sehen, so viele wertvolle Seelen werden in die Hände des Antichristen getrieben. Ja, wir müssen vernetzt werden, die Einheit der Christen. Weißt du, du kannst nur Einheit mit Menschen haben, die Jesus lieb haben. Und nicht mit irgendjemand. Ich kann, sitzet nicht da, wo die Spötter sitzen. Ich kann doch nicht neben einem ungläubigen Bischof sitzen, der nicht an Jesus glaubt, nicht an die Auferstehung glaubt. Jungfrauengeburt glaubt. Ich kann mit so einem Bischof nicht zusammensitzen, oder Priester, oder Prediger, oder frommen Bruder. Weißt du, die Einheit der Christen, das ist seine Einheit. Wenn Gott uns zusammenbringt, das ist ganz was anderes. Ich will meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle werden meine Kirche nicht überwältigen. Das ist die Gemeinde Jesu, nicht Ökumene, und nicht katholische Kirche, oder evangelische Kirche, oder welche Kirche, und welcher Dachverband. Nein. So viele wertvolle Seelen werden dem Teufel ausgeliefert. Dem Mörder, dem Dieb und dem Lügner überhaupt. Weißt du, da fangen die Menschen wieder, Menschen zu dienen. Ach, und die beräuchern sich. Ach, Professor sowieso wird jetzt sprechen. Jetzt Prälat Sophia wird sprechen. Und jetzt wird der Präsident sprechen. Und dieser Vorsitzende wird sprechen. Und der Bischof wird sprechen. Weißt du, da beweihräuchert man sich selbst. Und dann bleibt für den Heiland nur noch ein Satz übrig am Schluss. Seid ehrlich, so ist es. Und deshalb, wir wundern uns, wenn große Stürme sich zusammenbrauen, wenn der Teufel los ist. Und er tut so, dass die Leute alle da zusammenlaufen. Der Teufel tut alles, um die Leute von der Ernte abzuhalten, von der Ernte Gottes, dass die ja nicht dorthin gehen. Beschäftigt sich mit Belanglosen, mit Äußerlichkeiten, mit Bauprojekten, da baut man Kathedralen, da baut man Tempel, und die kann man sowieso gar nicht bezahlen. Die ersten Christen bis ins dritte Jahrhundert hatten keine Kathedralen. Die haben sich in den Häusern hin und her versammelt. Grüße die Gemeinde, die in deinem Haus ist, heißt es im Römerbrief. Was nützt einem der volle Magen, wenn man in der Hölle ist? Und genau, weißt du, der Teufel versteht die Menschen mit Entwicklungshilfe zu beschäftigen. Ja, die Armen brauchen ja das. Und ich sage euch eines, die ganze Entwicklungshilfe ist nichts anderes als Förderung des Kapitalismus. David Livingstone, der hat sich entschuldigt, als er am Ende seines Lebens war und sagte, oh Gott, möge mir vergeben. Ich habe Afrika für das Evangelium erschlossen. Und Stanley auch. Wir haben Afrika für das Evangelium erschlossen. Aber wer ist gekommen? Die Kolonialmächte, die Großmächte, die haben alles kassiert. Der Afrikaner beherrscht und ausgebeutet und ausgenutzt. Bis heute hat sich nichts daran geändert. Aber er hat das Land für das Evangelium erschlossen, durchwandert aus Liebe zu Jesus. Sein Leben geopfert, aufs Spiel gebracht. Und Geschwister, und so ist er, wie der Teufel die Menschen ausnützt. Nur, es wird meistens nur Kapitalismus gefördert. Gott vergebe mir das, dass ich so denke. Nur Materialismus. Es geht um mehr. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Das Countdown läuft. Die Welt braucht nicht unbedingt Entwicklungshilfe. Und die bekommen die größte Entwicklungshilfe, wenn ich hingehe irgendwo und die Menschen motiviere. Vertraue Gott. Arbeite für Gott. Liebe Gott. Und Gott wird für dich sorgen. Er wird dich tausendfach segnen. Ich habe das überall erlebt, wo ich überall war. In Indien oder wo auch immer. Pakistan. Wenn Menschen den Glauben an Gott bekommen haben, haben sie ihr Leben in den Griff bekommen. Aber das ist die Ernte, wozu wir berufen sind. Nicht den Magen zu füllen. Was nützt einem eine schöne, wunderbare Kristallkathedrale? Und wenn die Mittel nicht mehr da ist. Sogar dieser Schüler, guter Mann, er kann machen, was er will und so weiter. Der musste dieses Jahr alles oder großen Teil seiner Mitarbeiter entlassen, weil wir sie nicht mehr bezahlen können. Gott sorgt, dass sie nicht mehr bezahlen können. Damit sein Reich gebaut wird. Damit die Welt pleite geht und Gott sein Reich bauen kann auf seine Art und Weise. Nicht mit Geld. Ihr könnt nicht Gott und Mammon dienen. Entweder da oder da. Und wir müssen erwählen, wer wir dienen wollen. Meine Ernte. Menschen brauchen Kontakt mit Gott. Das ist alles, was sie brauchen. Sie brauchen den Zugang zu Gott. Sie brauchen das Feuer Gottes. Sie brauchen Glauben. Glauben an sich selbst und Glauben an Gott. Deshalb sagt Johannes 14, glaubt an mich und glaubt an Gott. Sie brauchen die Gnade Gottes. Und wenn Gott gnädig ist, und wenn Gott sieht, das Volk fürchtet Gott oder der Mensch fürchtet Gott, Gott fängt an, den Menschen zu segnen. Denn Gottesfurcht ist der Weisheit Anfang. Da geht es aufwärts. Bitte sagen, wenn du anfängst, Gott zu fürchten, achtest du das Leben, achtest du die Schöpfung, achtest du alles. Vergiss alles, was sonst die Menschen machen. Jesus sagt, wenige sind der Arbeiter. Die sind immer woanders beschäftigt, dienen anderen Herren, fremden Herren, dem Mammon natürlich. Es sind wenige, die sich richtig entwickelt haben. Es sind wenige, die die Ernte einbringen. Es sind wenige, die die Sendung begriffen haben, um was es geht. Es sind wenige, die eine Vision haben. Reich Gottes bauen. Wir sind für den Thron bestimmt. Menschen müssen in den Himmel gebracht werden. Wir sind nichts anderes wie Schleuser. Wir schleusen die Menschen in den Himmel und nicht irgendwo hin. Ich bin ein Schleuser. Und ich schleuse, geh zu Jesus. Schau auf Jesus. Die sollen die Macht Gottes kennenlernen, die große Liebe Gottes, die er für die Menschen hat. Mission, Evangelisation, Reich Gottes bauen, das ist die Ernte einzubringen. Es ist die Aufgabe aller Christen, nicht nur am Sonntag. Hier zu sitzen und die Stühle zu wärmen, die werden auch so warm. Unser Auftrag ist hinzugehen, da wo Menschen leiden und siechen. Jesus, er kam, zog umher und hat wohlgetan, die vom Satan überwältigt wurden. Finde heraus Menschen, die vom Satan überwältigt sind. Diese Leute braucht der Herr Jesus. Die Welt steht kurz vor dem Abgrund. Wer das sieht und erkennt und begreift, der kann bald nicht mehr schlafen. Wer das mal kapiert, die Welt steht vor dem Abgrund, der springt auf, der sagt, wir müssen was tun. Herr, hilf uns, gib mir die Idee, gib mir Weisheit, gib mir die Möglichkeit, hilf mir, Hand anzulegen an den Flug, hilf mir. Der fängt an, nach Gott zu schreien um Gnade. Aber die Frommen, 3 Tage hat er gepredigt, dieser Jona in Ninive, nach 3 Tagen steht er da und sagt, jetzt will ich mal sehen, was passiert. Jetzt warte ich noch 37 Tage und am 40. Tag wird's knallen. Da wird die Erde beben, und dort bebt ja die Erde sowieso, nichts Neues. So, wollen wir mal sehen, was da passiert? Und weißt du, was der liebe Gott gemacht hat? Er lässt den Rizinus wachsen. Die Christen wollen sehen, was da passiert. Hör auf, Zuschauer zu sein, was da passiert. Gott will seine Gnade erweisen, auch an Ninive. Ninive war die brutalste Stadt der damals, oder eigentlich die brutalste Stadt in der, oder das Reich, Königreich, das brutalste, das es je gab. Da war Hitler nur schon ein halber Engel. In dem Verglichen. Die haben Räder gehabt, wenn die dann in Menschen reinfuhren, durch die Räder wurden die Menschen zerfleischt. Die gingen über Leichen. Das waren Assyrer. Und denen solle Jesus, diesen unbarmherzigen Leuten solle Jesus predigen. Die Barmherzigkeit Gottes. Und dann lässt der liebe Gott am nächsten Tag einen Wurm. Weißt du, Gott schafft Rizinus und Würmer. Das kann er kann beides machen. Und dann lässt er die Sonne noch extra scharf scheinen. Und heiß werden. Und er ärgert sich. Er ärgert sich nicht, dass Ninive nicht untergeht, sondern er ärgert sich, dass Gott ihm den Rizinus genommen hat. Dieser blöde Wurm. Und du siehst, worüber wir uns immer ärgern. Dass die Tür nicht aufgeschlossen war. Dass nicht richtig gelüftet war. Dass der Wurm weg ist. Dass nicht genügend Brötchen da waren. Oder dass die Musik nicht funktionierte, die Lautsprecheranlage nicht funktionierte. Wir ärgern uns über Würmer. Anstatt, dass wir kapieren, Ninive geht vor die Hunde. Es geht mich nichts an. Mein Problem. Ich habe keinen Schatten. Kinder Gottes, wir müssen uns bekehren. Und es wird kein anderes Zeichen gegeben, als das Zeichen Jonas. Das ist die Geschichte der Christen heute. Wir haben einen Auftrag in der Welt, die Ernte einzubringen. Nach Ninive zu gehen und sagen, Leute, und weißt du, was die Leute in Ninive taten? Als Jona kam mit seiner Botschaft, die taten Buße in Sack und Asche. Sogar die armen Tiere mussten mitfasten. Das ist, die waren offen. Diese brutalen Menschen waren offen für das Evangelium, als Jona kam und sagt, was Gott ihm gesagt hat. Wir müssen nichts was anderes predigen, als nur das, was Gott uns gesagt hat. Das ist Evangelisation und Mission. Die meisten Leute predigen Blödsinn und Quatsch und Bibeltheologie, was überhaupt nicht Gott gesagt hat. Oder gesagt, gerade für die Situation, dieses Rema-Wort. Sie predigen kein Rema-Wort, sie predigen nur Logos. Nur den Buchstaben. Aber der Buchstabe tötet. Der Geist ist, was lebendig macht. Wir müssen Worte predigen, die vom Heiligen Geist inspiriert sind. Was Gott gesagt hat, das ist, was die Leute wieder auf die Beine bringt. Und was die Leute zur Buße führt. Das meiste, was heute gepredigt wird in den Kirchen hin und her, führt die Leute nicht mehr zur Buße. Oh, es war wunderbar. Es war herrlich. War gesegnet. Wir haben uns so erbaut. Der Rizinus ist so wunderbar gewachsen. Oh, Gott möge Würmer schicken. Dass deine ganzen Rizinussträucher gefressen werden. Bald kommt die Nacht, wo niemand mehr wirken kann. Das heißt es in einem Lied. Auf, denn die Nacht wird kommen. Die Menschen werden sich nicht von selbst bekehren. Wie sollen sie glauben ohne Prediger? Und wie sollen sie predigen, wenn ich sie nicht gesandt habe? Wenn sie mein Wort nicht haben? Weißt du, die Menschen werden sich nicht von selbst bekehren. Die Ernte wird nicht von selbst eingebracht. Da wird doch kein Apfel nach Hause laufen zum lieben Gott. Glaub doch nicht den Unsinn. Es gibt so viele Herr-Herr-Sager. Aber nur ein ganz kleiner Prozentsatz oder eine Promille vielleicht dient dem Herrn wirklich. Geht wirklich den Weg Gottes. Erfüllt wirklich Gottes Auftrag. Bei den meisten Menschen stimmt die Priorität in ihrem Leben nicht. Sie wollen gesund werden. Hauptsache, ich bin gesund. Hauptsache, mein Rizinus ist da. Hauptsache, mein Portemonnaie ist voll. Hauptsache, ich habe Vorteile, Erfolg. Hauptsache, ich kann mich profilieren. Hauptsache, die Leute achten und schätzen und lieben mich. Das ist nicht der Sinn der Sache, warum du hier bist. Die Menschen sind auf dem geistlichen und geistigen Gebiet unterentwickelt, brauchen Licht, brauchen Offenbarung, brauchen das Reden Gottes. Und du sollst ein Sprachrohr des Herrn sein, der die Ernte einbringt. Die lieben Christen, das ist eine Krankheit für die Christen. Die haben eine Krankheit, die müssen geheilt werden. Das ist die schlimmste Krankheit der Christen. Sie schlafen alle. Petrus im Garten Gethsemane schläft. Oder die Apostel schlafen. Immer wenn Gott etwas tut und tun möchte oder was passieren solle, schlafen die lieben Heilandschristen. Auf dem Berg der Verklärung, der Herr ist da, Mose ist da, Elia ist da. Was machen unsere Geschwister? Schlafen. Immer wenn Gott gegenwärtig ist, schlafen die meisten Christen. Ist das nicht schlimm? Oh Herr, weck uns aus dem Schlafgeist. Nimm uns die Schlafkrankheit. Die Christen schlafen. Garten Gethsemane. Und dann sagt der Herr, jetzt ist Zeit aufzustehen. Lass uns gehen, der Verräter kommt. Die schlafen. Und unser Auftrag ist zu wecken, vielleicht auch diese Botschaft hier heute. Das Vakuum ist so groß. Die Esoteriker würden nie so großes Geschäft machen, wenn Christen ihre Aufgabe erfüllen würden. Die würden ihre Bücher nicht verkaufen, keiner würde sie kaufen, wenn die Botschaft des Evangeliums klar und deutlich gepredigt werden würde. Überall fehlt es geisterfüllte Menschen, die an die Schrift glauben, die das tun, was in der Bibel steht. Denn Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Aber die wenigsten tun das. Die Welt ist am Verdursten, am Ende. Sie braucht Menschen, die aus der Gegenwart Gottes kommen, erfüllt vom Heiligen Geist und sagen, so spricht der Herr. So spricht der Herr. Nicht die sich selbst gegenseitig bequatschen. Ach, liebe Kindlein, süße Kneblein, süßen Mädchen und so weiter. Nein, die hinausgehen und, weißt du, du weißt, was das Evangelium ist. Dir muss mal niemand was prophezeien oder Wahres sagen oder Weibsagen oder was weiß ich, auf was es auch immer ist. Dir muss niemand was erklären. Du musst rausgehen zum Nachbar auf der Straße und zu deinen Nachbarin oder Nachbarn und sagen, du, ich habe gerade gebetet und jetzt hat der Heilige Geist mich gepackt. Komisch, entschuldigen Sie, aber ich kann es Ihnen nicht erklären, Sie werden es auch nicht verstehen. Der wird es besser verstehen, als du denkst. Wenn du hinkommst, gesandt von Gott. Gott braucht Botschafter, die eine Sendung haben, die hingehen, die das erreichen. Eine Stadt wird am schnellsten sauber, wenn die Stadt schwäbisch ist. Und die Schwaben haben eins, das, was die Berliner nicht haben, Kehrwoche. Jeder kehrt vor seiner eigenen Tür. Die Welt wird am schnellsten für Gott erreicht, wenn jeder vor seiner eigenen Haustür anfängt zu missionieren. Am schnellsten. Brauchen wir gar nicht viel machen. Wir müssen heute nicht mehr in die Türkei gehen. Wir haben hier in Berlin mehr Türken, als wir brauchen. Wir müssen nicht in die Türkei gehen. Schon auf der anderen Seite vom Flur wohnt ein Türke vielleicht bei dir. Und wenn du in die Türkei gehen würdest, würden sie den Bauch aufschlitzen. Würden die gar nicht annehmen. Die Welt sitzt vor unserer Tür, ihr Lieben. Die Ernte ist reif. Juden sind hier. In Israel dürftest du nicht predigen in Freiheit das Evangelium. Jesus lebt. Da darfst du nicht mal ein Fenster in Jerusalem bauen mit einem Kreuz. Die wollen auch nicht mal Taschenrechner haben, wo ein Kreuz, ein Pluszeichen ist. Das kaufen sie dir nicht ab. So, also aber hier, Haufen Juden kommen aus Russland, denen kannst du das Evangelium predigen. Und die Juden brauchen das Evangelium. Nötiger als irgendjemand anders. In Israel darfst du nicht missionieren. Hier gibt es Inder. Du musst doch nicht nach Indien gehen. Hier gibt es Atheisten in Hülle und Fülle. Die Ernte ist groß. Größer kann sie nicht mehr werden. Das Feld ist reif. Und die Ernte, das ist keine Komfortzone, wo man sich bequem erbaut. Nein, die Ernte muss eingebracht werden. Da brauchst du viel Energie, musst was riskieren, musst Fantasie haben, musst deine Hände ausstrecken, musst an die Tür klopfen, musst auf jemanden zugehen, wie auch immer, das ist dein Problem. Den Tod zu verkündigen, bis dass er wiederkommt, das ist Abendmahl, was wir machen. Wir gehen heute zum Abendmahl. Du hast so viele Chancen, wie keine Generation zuvor gehabt hat, Möglichkeiten, wie niemand vorher. Du kannst dein Handy nehmen und kannst mal anrufen, musst nicht mal aus dem Haus gehen, kannst es vom Bett aus machen. Kann sagen, du, ich habe gerade gebetet und du bist mir in den Sinn gekommen. Gib mal dein Adressbuch mal durch. Du wirst verblüfft sein, wie viele Leute in deinem Adressbuch brauchen Gottes Hilfe. Und du musst nicht da irgendwie großer Prediger Billy Graham oder Reinhard Bonnke kommen. Nein, du kannst sagen, du, Gott hat mir so Last auf mein Herz gelegt. Ich bete für dich. Kann ich mit dir auch noch am Telefon beten? Und du, sogar über mein Handy kannst du mit Leuten beten. Es ist erstaunlich, was du da kannst. Wir haben CDs, wir haben Bücher, wir haben Traktate, wir haben Reisefreiheit, wir haben Möglichkeiten über Möglichkeiten. Und dir tut niemand was heute, noch bis jetzt noch nicht wenigstens. Gott gab uns offene Türen, aber er schließt auch diese offenen Türen eines Tages. Und wundere dich nicht, wenn dir dann irgendwann die Tür vor der Nase zugeknallt wird, du hast die Tür nicht genutzt. Was sollen wir tun? Was können wir tun? Was will Gott? Frag Gott. Frag nicht mich, frag nicht deinen Bruder, deine Schwester, frag den Heiligen Geist. Heiliger Geist, was soll ich tun? Wir sollen einfach seine Zeugen sein. Irgendjemand erzählen, was Gott bei dir getan hat. Wer dir geholfen hat, auch wenn es nicht vollkommen ist. Erzähl den Leuten, was dir auf dem Herz gelegt worden ist. Gebrauche das, was du kannst und nicht, was du nicht kannst. Bekenne ihn einfach, bekenne Jesus. Wenn unser Zeugnis vom Heiligen Geist war, oder ist, ich setze es voraus, alles andere kannst du vergessen, das ist alles andere sowieso Quatsch, ich sage es frei heraus, ist Unsinn. Wenn unser Dienst vom Heiligen Geist gewirkt war, dann wird der Heilige Geist die Menschen überzeugen und dann wird dein Gespräch bestätigt werden vom Heiligen Geist. Die Menschen werden sagen, ja, woher wissen sie, dass das so ist? Weil du ein Prophet bist, weil du ein Priester bist, weil du eine Sendung hast. Und fang an, in deiner Umgebung zu leuchten und zu strahlen. Und dann wirst du plötzlich merken, wenn es aufgelegt, gehst auf die Knie und sagst, danke Herr, dass du die Frau sowieso, den Herrn sowieso berührt hast. Gott braucht dich in seine Ernte. Du bist dir das manchmal gar nicht bewusst, merkst gar nicht. Du springst dahin und dorthin, gehst dort in diese Gemeinde, wirst nur erbaut und dich beweihräuchern lassen. Die Zeit ist vorbei von Räucherei. Wir sollen dem Herrn folgen und das tun, was er sagt. Bringt Wasser in die Krüge. Füll das. Du musst nicht gleich mit der Tür hinein ins Haus stürzen. Du kannst zuerst mal ganz sensibel sein, Wasser zuerst mal bringen, was Nettes sagen. Ach, ich wollte nur mal wissen, wie es Ihnen geht. Mal sehen. Du kannst ein Briefchen schreiben, da musst du nicht mehr da einen Boten schicken, das kannst du mit einer Briefmarke auch erledigen. Du kannst ein Briefchen schreiben oder eine Grußkarte. Ganz einfach, sei nicht so kompliziert. Wir möchten natürlich, so spricht der Herr. Nein, und gleich mit der Hölle. Vergiss die Hölle. Komm mit dem Himmel lieber. Die Menschen wollen vom Himmel was haben und nicht von der Hölle. Die haben schon die Hölle hier auf dieser Erde. Die haben genug Hölle in dieser Welt. Die machen die Hölle durch. Aber komm und tauch deinen Finger ins Nasse und kühl die Lippen dieser Leute. Und kühl die Lippen und sag du, ich habe was, was du brauchst. Vielleicht kannst du nur sagen, hier ist jemand, wo sitzt hier in diesem Gottesdienst auch. Und hier ist jemand, diese Person kam zum Glauben, Die war in so großer Not, verzweifelt, verrückt und depressiv und was weiß ich, was sie alles noch war. Dann sagt die Schwester, ihnen kann nur einer helfen und sonst nichts. Und dann macht sie weiter ihre Hantierung. Ihnen kann nur einer helfen. Und dann sagen sie, wer ist das? Ja, ihnen kann nur einer helfen. Die war so neugierig, bis sie dann endlich rausgerückt ist. Du musst nicht gleich mit Jesus kommen und gleich mit dem Heiligen Geist und gleich mit der Bibel und Vorschlaghammer. Ihnen kann nur einer helfen. Ihnen kann nur einer helfen. Und dann sagen sie mal, wer kann mir wirklich helfen? Dann sagt sie, sie werden es nicht glauben und nicht fassen, aber es ist Jesus. Es ist Jesus. Weißt du, wir müssen Diplomaten sein. Nur Diplomaten gewinnen Seelen. Die meisten Leute sind Stoffeln und keine Diplomaten. Die meisten Christen, die denken, wenn man dir mit dem Vorschlaghammer gekommen wäre im Namen Jesu, du hättest heute schon keinen Kopf mehr. Aber Diplomat sein, feinfühlig. Weißt du, fang an zu reden, die Ernte ist groß. Fang an, mit Leuten dich zu unterhalten, sie anzusprechen, sie zu fragen, ja, wie geht es ihnen? Und dann lass die Leute mal erzählen, wie es ihnen geht. Und sei, hör mal zu. Und wenn der Herr dir diese Leute aufs Herz gelegt hat, dann kannst du ganz konkret werden. Die Ernte ist groß und du tust was Großes, wenn du anfängst, im Auftrag Gottes zu handeln, nicht in deinem Auftrag. Weißt du, wenn du in deiner Kraft gehst, wirst du dich schnell verausgaben. Bist bald pleite, bist bald am Ende, erreichst überhaupt nichts, noch obendrein. Aber wenn er dich sendet, dann wirst du mit offenen Türen und offenen Fenster haben. Wenn er dich nicht sendet, wenn du das nicht tust, dann hast du nur Ärger. Stürme, Krisen und so weiter. Und das wird alles zu Last und alles zu viel. Aber wenn er dich sendet, dann hilft er dir auch. Er legt dir eine Last auf und er hilft dir auch, die Last zu tragen. Wer nicht für Gott arbeitet, den wird der Teufel beschäftigen. Deshalb ist es so wichtig, dass du das Evangelium richtig ansetzt. Und geh einfach in den Park. Geh in den Park und setz dich hin. Und dann sitzt neben dir. Verstehen Sie, was Sie lesen in der BZ, was da drin steht? Alles sowieso Dummheit. Und so weiter. Dann kannst du sagen, Sie, darf ich Sie mal irgendwo einladen? Weißt du, wir müssen auch Opfer bringen. Du würdest da gleich 100 Euro in Opfer, in der Kollekte legen. Aber weißt du, was dir viel besser anstehen würde, dass du dir 100 Euro nimmst und reichen schon 10 Euro. Darf ich Sie zu Kaffee einladen? Verstehst du, statt hier ins Opfer zu legen, ein größerer Gottesdienst geschieht, wenn du jemanden zum Kaffee einladest, im Kaffee irgendwo, in einem ganz neutralen Ort, weißt du, wo kein Heimvorteil gibt. Verstehst du, da kann man miteinander reden. Da ist dein Geld besser angelegt als hier in der Kollekte. Gott wird uns versorgen, glaub mir das. Es geht nicht mehr ums Geld, sondern es geht, dass der Wille Gottes getan wird, hier in Berlin. Lad doch für 10 Euro. Kaffee, was kostet 4,50 Euro? Was soll mit Brötchen noch dazu? Und so weiter. Lade doch ein und dann hast du ein Gespräch schon kannst und so weiter. Was Nettes, schon lange nicht mehr gesehen. Lade doch deine Freunde, deine Bekannte zum Kaffee trinken ein. Und Gott zeigt mir heute Morgen ein Bild. Ich sehe Kaffeetassen. Und nicht Kaffee hier schlürfen, sondern Kaffee im Kaffee schlürfen. Da verdient schon der Kaffeebesitzer was. Und dort wird Reich Gottes gebaut. Und wer weiß, vielleicht hört am Nachbartisch der andere auch noch mit. Und meistens, weißt du, die Ohren sind lang bei den Leuten. Die Ohren sind lang. Und die hören, was da am Nachbartisch gequatscht wird. Und wenn du dann nachher die Schwester an die Hand nimmst oder den Mann an der Hand nimmst und sagst, und Herr, segne jetzt meine Tischnachbarin. Wir haben so schöne Zeit miteinander gehabt. Behüte und bewahre es. Amen. Oder vielleicht irgendein kurzes Gebet, ein Stoßgebet. Muss keine lange Gebete bringen. Lange Gebete verändern sowieso nichts. Die Leute meinen, wenn sie viele Worte machen, da wird was passieren. Nein. In der Kürze liegt die Würze. Zackig, knapp, präzise, bestimmt. Weißt du, du musst vom Herrn zeigen lassen. Also, ich wünsche, dass du heute Nachmittag und die Woche über viel im Kaffee bist. Dann hast du noch einen Vorteil. Dann hast du auch was davon gehabt. Verstehst du? Also, der Ochse, der drischt, dem soll man auch das Maul nicht verbinden. Dann hat die Kaffee getrunken und du hast Kaffee getrunken. Und weißt du, vielleicht gibt Gott dir Geld irgendwo. Du sagst ja, ich bin Hartz-IV-Empfänger, ich lebe vom Sozialamt. Ich verstehe das alles. Ich kann mir das nicht leisten. Du kannst dir leisten, wenn du willst. Wenn du von Gott einen Auftrag bekommst, dann gehst du sogar nach Afrika und nach China. Aber fang an, das zu tun, was Gott dir aufs Herz legt, und dann gibt er dir die Mittel. Du betest zuerst mal, betest und bewegst es vom Herrn. Ich weiß gar nicht, was ich hier gelandet bin jetzt. Aber ich mache noch ein Stückchen weiter. Weißt du, die Menschen warten auf Hilfe. Die warten auf solchen Moment, dass die Liebe Gottes weitergegeben wird, dass Menschen ermutigt werden, gestärkt werden, dass jemand an sie denkt, dass jemand sie hinter ihnen steht. Und vielleicht erfährst du, die haben jetzt Prüfung oder Todesfall oder was weiß ich was alles. Weißt du, du kannst hier Hilfe anbieten. Und du sagst ja, mein Gebet ist so schwach. Wenn du betest, handelt Gott. Gott handelt nicht, weil du nicht betest. Und für mich ist eins groß geworden, du musst die Leute an die Hand bekommen. Du musst mit den Leuten allein sein. Mit den Leuten sein und dann kannst du was rüberbringen, ob sie dir das glauben oder nicht. Wenn es vom Heiligen Geist ist, macht der Heilige Geist alles Übrige. Wenn es nicht vom Geist war, dann war es nur Unsinn. Zeitverschwendung. Du hast eigentlich alles, was du brauchst zur Verherrlichung Gottes, um die Ernte einzubringen, den Segen weiterzugeben. Ja, Gott hat dich gesegnet, segne andere weiter. Dazu bist du in diese Welt. Du sollst den Segen empfangen und den Segen weitergeben. Mehr nicht. Alles andere ist vom Übel. Und da sagt der Pastor noch. Du hast die Bibelschule, du hast die Evangelien jetzt durch und so weiter. Du weißt, wie Jesus die Menschen liebt, dass er ein großer Menschenfreund ist. Du hast alles, was du weißt, was du brauchst, um ein gutes Werkzeug Gottes zu sein. Bring die Ernte ein. Es liegt jetzt an dir, ob du es gehorchst oder nicht. Ob du die Geistesleitung annimmst oder nicht. Ob du das Ticken der Uhr Gottes vernimmst, wie spät es an der Weltenuhr ist. Hier, jetzt bei uns hier in Deutschland, Gott verzeihe mir, dass ich das sage, aber wir hier in Deutschland haben totale Narrenfreiheit. Du kannst hier alles machen. Du kannst dir alles leisten. Kommst nicht ins Gefängnis deswegen. Kriegst vielleicht ein bisschen böse Worte, aber das ist auch alles. Damit kann man leben. Wen kann ich senden? Fragt Gott, Jesaja 6, Vers 8. Wer will gehen? Wer will unser Bote sein? Wer lässt sich bewegen? Wer will den Auftrag erfüllen, den Jesus angefangen hat und begonnen hat? Wer will das Reich Gottes bauen und sich daran beteiligen? Wer will einen Schritt weiter gehen, als er muss? Die zweite Meile. Nur wenn du für Gott was getan hast, fängt Gott auch was für dich zu tun. Nur wenn du für Gott was getan hast, und zwar für einen Menschen, von dem du sogar noch Kaffee bezahlen musst. Wenn du für solch einen Menschen was getan hast, der selbst vielleicht keinen Kaffee bezahlen kann oder wird und mit dir vielleicht keinen Kaffee trinken wird. Aber wenn du einladest, wer weiß, da wird er gehen. Denn er lässt sich nichts da entgehen. Er wird kommen, will wenigstens die Tasse austrinken. Weißt du, aber du hast etwas getan. Du hast nicht umsonst gelebt. Du hast einen Auftrag erfüllt. Und wer weiß, vielleicht war Gott, der dich da benutzt hat. Du würdest vielleicht gerne nach China gehen, aber wir haben hier genug Chinesen in Berlin. Wir haben in West-Berlin, Ost-Berlin weiß nicht, wie viel jetzt in Ost-Berlin gibt, aber allein in West-Berlin gibt es 280 China-Restaurants. Und da arbeiten Chinesen und Chinesinnen. Und ihre Kinder sitzen manchmal so am Tisch mit dazu. Du würdest nach China gehen, du kannst ihre Sprache nicht und kommst nicht zurecht und die lassen dich auch gar nicht rein. Aber in China-Restaurant bist du willkommen. Warum nicht dorthin gehen und dein Essen einnehmen und dann vielleicht zufällig ein Gespräch anfangen, zufällig. Du machst aber nicht zufällig, du hast gebetet. Mein China-Restaurantbesitzer muss zum Herrn kommen. Wer geht zu ihnen? Wen kann ich senden? Deine Willigkeit ist das Signal für Gottes Handeln, dich einzusetzen, zu aktivieren, zu mobilisieren. So viele Christen, und Gott möge den Christen vergeben, sitzen vor dem Fernseher, bis sie blöd werden. Ja, verblöden regelrecht und wundern sich, wenn ihr Verstand durchgebrannt ist am Schluss. Schon allein die Strahlen sind nicht gesund. Das eine. Sitzen vor dem Fernseher und genießen da die Zeit und werden mehr und mehr verdorben, stumpfen mehr und mehr ab. Ihr Geist verflacht. Du solltest hingehen, wo Gott dich haben will. Und die Zeit, wo du vom Fernseher verbringst, solltest du vielleicht auf den Knien verbringen. Wenigstens ein bisschen mehr. Und dann hingehen zu den Menschen und ihnen sagen, was Gott sagt. Die Ernte einzubringen. Vom Fernseher wird niemand bekehrt. Da wird er nur besudelt. Gott muss dir zeigen, zu wem du gehen sollst. Er sucht Freiwillige. Er sucht Menschen, die sich nicht schämen, des Evangeliums. Paulus sagt, ich schäme mich das Wort des Evangeliums nicht. Das ist eine Gotteskraft. Brüder und Schwestern, das Evangelium ist eine Gotteskraft. Du musst nur Mund aufmachen und schon explodiert was. Du musst nur den Mund aufmachen. Gott gebraucht Leute, die kleine Dinge für Gott tun. Das Große macht er nachher, die kleinen Dinge nur. Einen kleinen Anstoß gibt und denen nichts zu gering ist, eine Tasse Kaffee, was ist das schon? Aber Gott will die Tasse Kaffee segnen. Ich weiß nicht, ich komme nicht von der Tasse weg. Kann auch Tee sein, von mir aus. Aber Gott will dich benutzen. Er gebraucht Leute, die aufs Ganze gehen, die vor nichts zurückschrecken, die sich, denen nichts zu viel ist, die sogar bereit sind, mal als Spinne und Verrückte betrachtet zu werden, die sich das nicht schämen. Wir sind alle verrückt irgendwo, irgendwie, auf irgendeine Art und Weise. Weißt, wir wollen nicht verrückt sein wie die Terroristen und fanatisch wie die Pharisäer, und sondern ganz normale Menschen mit beiden Beinen in dieser Welt, aber doch sagen, wo es lang geht. Doch den Menschen sagen, wo es lang geht. Die Ernte wird eingebracht. Wir sollen nicht nur gute Fischer sein, sondern auch richtig Menschenfischer Gottes. Christus beweisen durch unser Leben. Weißt du, wenn du anfängst zu missionieren, wirst du ein Heiliger. Also bei mir passiert es so, als ich anfing, Traktate zu verteilen und Zeugnis für Jesus zu geben, habe ich gesagt, du kannst nicht mehr saufen. Du kannst nicht mehr das tun. Du kannst das nicht mehr. Du kannst das nicht mehr. Du kannst das nicht mehr. Du kannst auch nicht mehr rauchen. Du kannst gar nicht. Du musst dich anders benehmen. Du bist jetzt Christ. Und du hast ihm was erzählt von Jesus. Und vielleicht beobachtet er dich irgendwo. Und wenn er dich dann mit der Zigarette sieht und sagt, das wollen Christen sein. Weißt du, das war der Grund, warum ich aufgehört habe zu rauchen. Oder bestimmte andere Dinge zu tun. Ich muss heilig werden. Weißt du, die Mission, der Einsatz für Jesus. Jetzt erzählst du der Nachbarin von Jesus. Mein lieber Mann, dann darfst du zu Hause nicht mehr fluchen. Und poltern und alles kleinschlagen. Und auf deinen Mann oder deine Frau schimpfen. Du musst so schön den Mund halten. Wenn du was sagst, dann sagst du im Flüsterton. Weil die Nachbarn hören dich. Und die kennen dich. Und das wollen Christen sein? Weißt du, Mission ist ein Schlüssel zur Heiligung. Ein Schlüssel zur Heiligung. Bist du bereit, die Ernte einzubringen? Einfach die Ehre Gottes zu suchen, nicht dich wichtig machen. Weißt du, wir sind nichts. Du musst auch nicht so viel von dir erzählen. Erzähl mal, was der liebe Gott alles macht, was in der Geschichte er gewirkt hat und so weiter. Die Ernte Gottes, seine Arbeit wartet auf dich. Dein Arbeitsplatz ist leer. Da ist noch niemand angestellt worden. An deinem Arbeitsplatz wird niemand anders kommen, außer du. Und Gott wartet auf dich. Niemand wird dir deinen Arbeitsplatz bestreiten und dich mobben oder wie auch immer. Nein, es ist eine Möglichkeit, sich einzusetzen. Gott braucht nicht nur dein Lippenbekenntnis, Lippenbekenntnis hat er genug. Er braucht den Einsatz deines Lebens. Du musst es mit deinem Leben unterschreiben. Alles andere daher tut Gott und passiert von selbst eigentlich. Wenn wir gehen, fängt Gott an zu handeln. Dann wirst du die Leute oft gar nicht mal los und musst sagen, bitte suchen Sie sich einen anderen Seelsorger. Wenn du einmal das Steinchen ins Rollen gebracht hast und Gott hat dich bestimmt und erwählt, das Steinchen ins Rollen zu bringen. Gott möge dich segnen. Wer will gehen? Wer will unser Bote sein? Wer ist bereit, sein Leben Gott einzusetzen? Wer will leuchten, da wo niemand hinleuchtet? Wo niemand hinleuchtet. Und in deiner Umgebung bist du das Lamm für deine Familie. Das passt dir nicht. Wird dir auch nicht passen, schmeckt dir auch nicht, dann hast du nichts davon. Aber du bist das Lamm für deine Familie. Natürlich, Jesus ist das Lamm. Jesus ist das Lamm. Ist schön, wir können Jesus besingen, aber da hat er nichts davon. Du bist das Lamm. Dich schlachtet man. Dich nimmt man auseinander. Und dich esst man. Und dein Blut schmiert man über die Türpfoste, damit der Würgeengel an deinem Haus vorbeigeht. Du bist das Lamm. Und nachher essen die Leute da drin aus und glaub an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig. Aber zuerst wirst du bis auf Haut und Knochen abgenagt. du bist das Lamm. Weißt du, es ist so schön zu singen, Jesus, du bist das Lamm. Aber das ist alles Vergangenheit. Das ist nur Vorbild. Das war einmal. Aber jetzt sind wir in der Reihe. Jetzt treten wir in seine Fußspuren. Jetzt retten wir unsere Häuser. Glaub an den Herrn Jesus, so wirst du und dein ganzes Haus selig. Der Herr Jesus hat keinen anderen Zugang zu deinem Haus als dich. Du bist das Einfallstor Gottes in deine Sippe. Und du fragst dich, warum bin ich gläubig, warum bin ich der Einzige in meiner Familie Christ geworden? Warum? Weil Gott durch dich deine Familie erreichen kann. Er traut dir das zu. Das kannst du, wenn du es richtig packst und richtig begreifst und richtig tust und richtig anstellst. Und dass du dich, wenn du dich vom Heiligen Geist leiten lässt, dann gehst du zu denen, die niemand erreichen kann. Deine Sippe kann niemand erreichen, außer du. Die kennt niemand. Niemand weiß es, mit wem du verwandt bist und wie du da verwandt bist. Aber du kennst die Tante, du kennst die Nichte, du kennst den Neffen, du kennst den Onkel. Du kannst über den Onkel schimpfen, über die Tante schimpfen, aber hör auf zu schimpfen, fang an für sie zu beten. Die Zeit ist überzogen, ich habe noch einen zweiten Gottesdienst, 14.30 Uhr und ich muss noch Abendmahl halten. Aber ich fühle auf meinem Herzen, eine Last, die möchte ich loswerden. Du bist das Licht dieser Welt. Da, wo du stehst. Du bist das Salz, das die Welt vor Fäulnis aufhält. Da, wo du lebst. Du hast einen Sendungsauftrag. Die Ernte ist reif. Deine Sippe ist reif für den Himmel. Wenn du nichts tust, gehen sie alle vor die Hunde. Deshalb, du